Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den Sportclub aus dem schönen Paderborn. Dies ist die Folge 410. Mein Name ist Marco und heute mit dabei ist der Kevin.
Ich grüße euch.
Und wie schon angekündigt, haben wir heute wieder einen besonderen Spezialgast, der sich am besten vielleicht selber vorstellt.
Lieben gerne macht man sowas, ne? Also erstmal hallo Marco, hallo Kevin und hallo an alle Zuhörer. Ja, bin froh, dass ich da sein darf und bin gespannt, was euch so bewegt, interessiert und über welche Themen wir alle stolpern. Ja, vorstellen. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen quatschen und ich gehe davon aus, dass so ein bisschen was zu meiner Person via dieses Podcastes klar wird. Beziehungsweise, ja, ich denke, nach dem Podcast weiß man ein bisschen mehr, aber jetzt mich vorzustellen, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, der fühle ich mich nicht gewachsen.
Ja, wir stellen dich jetzt auch im Rahmen des Podcasts sicherlich ganz gut vor. Also genau, wir wollen eigentlich nicht nur auf das Hier und Jetzt gucken, wo gerade jeder drauf guckt, sondern wir wollen auch ein bisschen verstehen, wo du herkommst, was dich motiviert, wie dein Werdegang so ist, was dich da anspornt. Genau, und das wollen wir ein bisschen herausarbeiten. Und dann reden wir auch ein bisschen über die jetzige Situation. Kette, du bist ja jetzt, ja, wann bist du nach Paderborn gezogen? Juni, Juli?
Mitte Juni.
Mitte Juli. Wie bist du angekommen in Paderborn? Würdest du sagen, du bist ganz gut gelandet?
Ja, was die Menschen angeht, auf jeden Fall. Ich muss immer ehrlicherweise dazu sagen, dass was die Stadt angeht, bin ich noch ein bisschen jungfräulich unterwegs. Ich war jetzt natürlich ein paar Mal in der Stadt, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag da reingehe, weil mir schon auch bewusst war, also ich bin extra auch ein bisschen rausgezogen, weil natürlich für mich der Switch von der U19 zu einer Profimannschaft, da passiert natürlich viel mit einem, das darf man auch nicht unterschätzen. Und da ist ja eh jeden Tag einiges los und da braucht es dann so als Ausgleich eher ein bisschen das Ländliche, was ja Paderborn auch mit seinem Umland zu bieten hat, was ich schön finde, weil ich komme auch eher ja, aus einer sehr ländlichen Gegend. Von dem her, Paderborn selber zu der Stadt kann ich noch ein bisschen weniger sagen, aber mir ist es eh schon immer wichtig gewesen, dass ich mich so, was die Menschen angeht, quasi zu Hause fühlen kann und das ist mir gelungen, beziehungsweise den Menschen, weil sie einfach sehr, sehr herzlich waren und sehr offen und ich viele Nette wirklich kennengelernt habe.
Okay. Ja, eigentlich haben wir immer zum Einstimmen beim Gast ein kleines Paderborn-Quiz. also jetzt hast du schon dreimal gesagt, dass du die Stadt noch nicht so gut kennst.
Shame on me.
Vielleicht zwei einfache Fragen. Vielleicht hast du sie auch schon in einem anderen Podcast von uns gehört, wenn du da reingehört hast. Ich meine, also berühmte Sachen in Paderborn. Wie heißt der Paderborner Schutzheilige, der auch der Namensgeber für ein großes Fest im Sommer in Paderborn ist?
Da kann ich nur den Nachnamen, wenn es der Nachname ist. Der Senior Libori.
Ja, genau, richtig. Libori, ja. Liborius, genau, richtig, der Heilige. Ja.
Wie heißt der komplett? Wie ist sein voller Name?
Weil ich meine, Liborius gelesen zu haben. Ich bin jetzt auch
der
nicht
Heilige der Liborius. Es ja, gibt genau, bestimmt auch einen kompletten Namen. Du musst
selber recherchieren für diese Fragen und stellt mir die jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja krass. Ja, und ich soll mein Wissen über Paderborn sagen. Liborius. Okay, ja, nee, den habe ich natürlich kennengelernt nach dem Kiel-Spiel, den Herr Liborius.
Okay, ja gut, das war ja schon gar nicht schlecht. Dann vielleicht eine etwas tiefer gehende Frage. Hast du schon mal von dem Drei-Hasen-Fenster gehört?
Ich war schon im Escape Room in Paderborn, kennt ihr den?
Da ja.
Und da ist man im Drei-Hasen-Hotel.
Okay.
Also da ist ein Room ist Drei-Hasen, da ist man im Drei-Hasen-Hotel. In dem war ich auch. Oder war ich in dem? Doch, ich war in dem. Aber das Drei-Hasen-Fenster, ich meine, wir singen ja nach unseren Siegen ja immer das Lied, da kommt auch irgendwas mit, du hast drei Hasen. Aber das Drei-Hasen-Fenster, nachdem du konkret fragst, weiß ich nicht, was das ist.
Okay, ja, drei Hasen mit drei Ohren. Ist, glaube ich, die Textstelle. Genau, richtig. Also das Drei-Hasen-Fenster befindet sich hinterm Dom in den Gärten und genau, ist halt die Vorlage sozusagen auch für diesen Liedtext, wo drei Hasen zusammengefrickelt sind, sodass es aussieht, als hätten sie nur drei Ohren.
Ah ja, okay.
Genau, also auch gut, es gibt nicht viele Sightseeing-Punkte in Paderborn, aber der wäre zu empfehlen.
Alright.
Genau. Und dann, gut, jetzt hast du, also ich meine, das war ja schon mal gar nicht schlecht. Also hast du einen mehr als Felix Götze erreicht, muss das man sagen. Ja, genau. 50% mehr. Von daher super. Aber schauen wir mal zu dem Anfang. Du hast ja gerade schon gesagt, oder zu deinen Anfängen, dass du aus einer ländlichen Region kommst. Also das Ganze ist Kralsheim. Sehr weit im Süden aus Paderborn gesehen. Genau, also ich würde mal sagen, in der Nähe von Ulm, darf man das sagen, oder eher Nähe von Stuttgart? Was wäre die bessere Beschreibung?
Ich wieder noch.
Wahrscheinlich Stuttgart, aber einfach nur, weil Stuttgart größer ist. Die Distanz ist in beide Richtungen gleich groß. Also letztendlich liegt es wirklich in der Mitte. Es sind 100 Kilometer nach Ulm, 100 nach Stuttgart.
Ah, okay.
Wenn man nördlich geht, sind es 100 Kilometer nach Würzburg und wenn man östlich geht, sind es 100 Kilometer nach Nürnberg. Also es liegt somewhere in the nowhere, kann man so sagen.
Oder es liegt sehr zentral, kann man auch sagen.
Kann man auch sagen. Ja, das stimmt. Hat auch seine Vorteile.
Genau, und da ist bei dir alles angefangen, da bist du geboren, groß geworden, hast auch angefangen, Fußball zu spielen. Und ab wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, dass Fußball dein Ding ist? Ich habe gehört, das ist nicht der einzige Sport, den du gefrönt hast als Kind, sondern du bist auch ein begeisterter Tennisspieler gewesen oder immer noch. Aber wann hast du gemerkt, dass Fußball dein Ding ist?
Ja, ich muss sagen, dass Fußball mein Ding ist, also es ist... Das ging so schnell, ich glaube, mit 3 oder 4 schon irgendwie ziemlich alles zusammengeschossen, was in der Wohnung rumstand. Deswegen, da war mir ja noch vieles auch gar nicht bewusst. Von dem her, das war so ein fließender Übergang. Ich habe einfach immer gern gespielt, ganz generell, muss man sagen, aus sämtlichen Sportarten. Aber Fußball an sich, ja, ab einer FE-Jugend, ne, wenn man so das erste Mal so Dinge wirklich bewusst wahrnimmt und auch merkt, dass man es ganz gut kann. Ja, ist aber dann auch tatsächlich mit 13, 14 wieder ein bisschen abgeebbt, weil in der Region, wo ich unterwegs bin, das ist so ein bisschen fußballarm, ehrlicherweise. Und dann gab es aber auch schon einen Investor damals, der in Kreis investiert hat und der die hoch in die Oberliga gelupft hat. Ich bin dann eher Richtung Tennis gegangen mit 14, 15, 16, obwohl mir Fußball immer mehr Spaß gemacht hat. Aber in der Phase hat es ein bisschen gekränkelt, ich und der Fußball, weil mir ging es nicht richtig vorwärts. Und dann hat aber dieser Investor wirklich spannende Spieler an Land gezogen. Unter anderem Peter Kosturkov ist sein Name, der damals 2, 3 Jahre vorher noch bulgarischer Nationalspieler war. Der wurde dann Spieler in der ersten Mannschaft und parallel damals C-Jugendtrainer. Und der hat das Feuer schon wieder in mir entfacht. Und durch ihn durfte ich dann auch in der B-Jugend schon Oberliga mit trainieren, in der Herrenmannschaft. Und da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht geht tatsächlich ein bisschen was auch Richtung Geld verdienen damit, Richtung Profi. Ja.
Du hast in der B-Jugend schon in der Herrenmannschaft mittrainiert?
Ich durfte in meinem zweiten Jahr B-Jugend, wir haben dann nur Bezirksliga B-Jugend gespielt, aber ich durfte da immer wieder bei den Herren mittrainieren. Ja, das hat mir extrem viel geholfen. Ich habe auch in meinem ersten A-Jugendjahr schon Oberliga-Herren gespielt, jetzt nicht oft. Aber ich habe da mit ganz abgewichsten Ex-Profis, die dann eben noch ein bisschen Geld verdienen wollten, in Kralsheim trainiert und habe da echt viel lernen dürfen.
Okay.
Ja, deswegen, das war schon sehr lehrreich.
Ich meine, das ist ja auch ein körperlicher Unterschied, ne? Also wenn eine B-Jugend in die Herren, also das ist ja schon, das ist schon ein Unterschied. Da sind die Schüsse ein bisschen härter als in der B-Jugend.
Und, ja, auch die Infights. Und das war
ja, genau.
Eine andere Zeit, das muss man sagen. Und nochmal, da waren wirklich ein paar Ex-Profis da, die so dritte, zweite Liga, Regionalliga damals, zweite, dritte Liga gespielt haben und dann die letzte Ausfahrt Kralsheim genommen haben auf ihrer Karriere. Und ja, da musste ich mich anders wehren. Also ich hatte aber zum Glück wirklich 1, 2 unglaublich tolle Ex-Profis, die mir geholfen haben. Ja, die mir einen Ellbogen in die Fresse gehauen haben und gesagt haben, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du wehrst dich jetzt, dann wirst du Profi oder du heulst halt rum. dann passiert halt nichts mit dir. Also ich hatte wirklich tolle, also zwei tolle Mentoren letztendlich. Das war Peter Kosturko, von dem ich schon erzählt habe. Mhm. Günter Heberle, ehemaliger Zweitliga-Innenverteidiger von Stuttgarter Kickers und Schweinfurt.
Den kenne ich noch von Panini-Bildern.
Ja, Günter Heberle.
Ich glaube schon.
Der kann ja, also,
der Name kommt mir auch bekannt vor. Ja. Also, ist jetzt ja, nicht so
viel. Ihr seid natürlich Fachmänner. Ich glaube, er hat zwei Zweitliga-Saisons, aber so ein richtiger Urbayer. Das muss ich
recherchieren mal nachher.
Ja, okay, spannend.
Die Leidenschaft kam. Der hat mir einfach viel geholfen. Und ohne die hätte ich auch nie, ohne die würde ich wahrscheinlich auch nicht hier sitzen. Ich mal aussagen.
Wärst du ohne die dann auch nicht in die U19 nach Ulm gegangen, oder?
Weiß gar nicht, ob ich mich mit denen damals drüber unterhalten habe. Aber ja, das war für mich einfach, ich hatte da schon auch nochmal Bock. Ich habe ja wirklich immer nur unterste Klassen gespielt und dann gab es die Möglichkeit und die Spielzeit in dieser Oberliga-Mannschaft nochmal, damals war Oberliga vierte Liga und Oberliga in Baden-Württemberg war Waldhof Mannheim, SSV Ulm, Reutlingen, Sandhausen, wie gesagt, Crailsheim war auch eine, also es war schwer da zu spielen und dann bin ich dort ein Jahr hin mit dem Wissen, dass ich danach wieder zurückkomme, weil ich mein Abi dann in Crailsheim gemacht habe. Weiß ich gar nicht, ob ich mich mit denen unterhalten habe, aber kann gut sein, weil die waren wirklich wie so Ziehväter, deswegen wie gesagt, ich bin denen sehr dankbar.
Und dann war auch irgendwann sozusagen die Entscheidung gefallen, dass du versuchen möchtest, mit Fußball Geld zu verdienen.
ja, das habe ich schlecht ausgedrückt. Am Ende ist meine Leidenschaft. Ne? Ich würde auch jetzt am liebsten noch mitkicken. Heute habe ich auch mitgekickt. Also das ist einfach was Geiles. Ich liebe das. Ich liebe generell zu spielen. Ich liebe zu kicken. Deswegen war ein bisschen doof ausgedrückt. Das ist natürlich eine Begleiterscheinung. Aber mir hat jemand helfen müssen, diesen Horizont mir zu zeigen, dass ich schaffe, Profi zu werden, weil ich alleine als Dorfkind in diesem Crailsheim, da gab es keinen Ex-Profi aus Crailsheim, der, wo man sagt, guck mal, das ist ein Role Model, das ist ein Crailsheimer, der hat es geschafft. Das gab es einfach weit und breit, ehrlicherweise nicht. Und die haben mir aber gesagt, hey, du kannst es schaffen. Und ohne die hätte ich es nicht geschafft. Ja, die haben mir einfach den Horizont erweitert und deswegen, ja, und die Konsequenz dadurch, dass ich dran geglaubt habe, war dann eben, dass ich mal kurz das zu meinem Beruf machen durfte.
Würdest du sagen, Fußball oder ein guter Fußballer, das macht viel aus, ob er an sich glaubt oder nicht?
Ja, 100%. Also wenn man nicht an sich glaubt, ich glaube, da draußen rennen viele Talente rum, die vielleicht nicht solche Mentoren haben, also die vielleicht also von sich aus nicht an sich glauben und wenn das nicht geht, dann wäre es sinnvoll, wenn man einfach jemand hat. Also das kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben oder so, das geht ja vielleicht auch in anderen Berufszweigen so, aber sobald da jemand auftaucht, der sagt, hey, hör mal zu, Kollege, das, was du da machst, ich habe da echt, also das ist krass, das ist gut und ich habe da eine Vision und wenn es dann noch jemand ist, der es selber schon erlebt hat und die waren ja selber Profis, dann ist das natürlich super glaubwürdig. Ne? Wie wenn jetzt das mein Vater mir erzählt hätte. Ja gut, Vater, alles klar. danke. Und das kann auch cool sein. Aber die Glaubwürdigkeit mit seinen 250 Kreisliga-Einsätzen ist natürlich nicht die wie von einem Ex-Zweitligaspieler, der nicht sein Vater ist. Als Vater ist er dann einfach. Also ich sehe das auch jetzt. Das mit als mein Hauptjob, ehrlicherweise. Also die Horizonte der Jungs zu erweitern und sagen, hey, ich sehe da was mehr als du, weil wenn man selber da drin steckt, das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, das Potenzial bei den meisten Menschen wird nicht abgerufen. Also die meisten Menschen rufen ihr Potenzial nicht ab. Und das ist auch selber schwierig. Man braucht andere und idealerweise Mentoren oder einfach coole Leute um sich rum, vielleicht auch Freunde, die sagen, hey, hör mal zu, das, was du da machst, ist krass und das ist gut und denk doch mal ein bisschen größer. Und ich war auf jeden Fall jemand, ich habe jemanden gebraucht, größer zu denken. Wenn ich jetzt in München groß geworden wäre und mein Vater ist, oder ich wechsle in der U9 zu Bayern München, da brauche ich mir nicht übers Großdenken wahrscheinlich Gedanken machen. So, weil das ist dann, das ist was anders. Das sind andere eher andere Situationen, in der man da heranwächst.
Wobei deine Vision hast du ja dann, glaube ich, eher selbstmotiviert weitergetrieben ab einem bestimmten Punkt. Ich meine, also da muss man ja auch sagen, das Thema Profifußball War dann leider auch nicht so lange dein Thema. Also aus der U19 raus, dann über Fürth, Stuttgarter Kickers, Aalen und dann im Jahr 2011 war es, glaube ich, war es auch schon wieder Schluss. Ich meine, du warst ja, glaube ich, bis zu in der dritten Liga mit Aalen unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Und mit 24 Jahren hast du sozusagen deine Profifußballschuhe zumindest an den Nagel gehangen. Wie kam es dazu?
Ja, also am Ende war ich von diesen 4 Jahren 2 verletzt, wenn man so will. Ich hatte immer wieder andere Sachen. Jetzt nie irgendwie was Großes, aber immer mal Großzeh 8 Wochen raus, anderer Großzeh 8 Wochen raus, Mittelfußbruch, Augenhöhle gebrochen. Am Ende dann eine Schambeinentzündung und ich habe halt dann, ich wollte nie so, weiß ich nicht, bis ich 30 bin, so Drittliga spielen, ne, da so meine Kohle verdient. Für den Moment ist es immer gut gewesen, aber das ist das eine und zum anderen war für mich immer klar, ich bin Sportler. Ich bin nicht nur Fußballer, sondern ich bin Sportler und ich hatte ja einige meiner Ex-Trainer haben dann, ich habe schon gesehen, dass das einfach Verschleiß ist, wenn man das lang durch, dass das einfach nicht unbedingt gesund ist. Und ich wollte halt schon immer mit 60 noch Tennis spielen können, laufen gehen können, einfach fit sein, weil ich bin, das war mir wichtiger damals schon. Gott, bin echt froh, dass ich damals so gedacht habe. Und dass mein Körper mir auch signalisiert hat zum anderen, hey, ich glaube, soll halt jetzt nicht so sein. Ne? Und das war dann der Grund, die Kombination, dass ich gemerkt habe, mein Körper zickt immer rum und sagt mir, lass es doch vielleicht lieber sein. Plus zu sagen, hey, ich will nicht irgendwie mit einer künstlichen Hüfte mit 35 ums Eck kommen oder mit einem Knie, sondern ich bin Sportler. Ich will von 35 bis 70, 80 Jahren immer noch Sport machen. Das war dann so der Beweggrund, ja, dass ich rausgehe, plus vielleicht und top einfach noch, dass ich dann auch keinen Mentor mehr hatte, so in dem Sinne, ehrlicherweise. Der mir sagt, du hör zu, ich finde, du bist mehr als ein Drittligaspieler, weil für mich war dann schon wieder dieses, ey, Drittligaspieler ist ja eigentlich krass, dass ich das geschafft habe. Also ich habe mir da selber dann, wenn man so möchte, auch ein bisschen ein Limit gesetzt. Ja.
Das ist aber auch, mit 24 muss man das auch erstmal haben, oder? Also so eine Selbstreflexion hat, glaube ich, nicht jeder 24-Jährige, oder? Also wenn man da ist, dann ja, zu sagen, ich höre jetzt auf.
Das Krasse war ja auch, ich war ja absoluter Stammspieler damals beim VfR Aalen. Also ich habe ja jedes Spiel gemacht, aber es wusste ehrlicherweise auch keiner von den Verantwortlichen, dass ich eine Schambeinentzündung habe. Ich habe mich da wirklich durchgeboxt und es hat mich auch physisch echt auch, psychisch schon auch belastet. Und klar hätte ich trotzdem die Möglichkeit gehabt, weiter da in diesem Traumberuf sein zu können, aber es hat sich nicht richtig angefühlt und ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe damals.
Und du hast dich dafür entschieden, zu einem ein Studium zu beginnen, dann in Würzburg. Das war, glaube ich, Lehramt. Ja. Also muss ich leider sagen, weil das habe ich in dem einen Podcast vom KSC gehört und hast dann Deutschland vertreten, habe ich gehört, hast dann den Bundesadler auf der Brust gehabt. magst du das mal erzählen als die Gelegenheit?
Studentennationalmannschaft, meinst du?
Ja, genau.
Ja, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Ich habe das dann über einen Kollegen erfahren und ja, am Ende gibt es halt eine, oder ich weiß gar nicht, ob es das hier noch gibt, aber damals gab es eine Studentennationalmannschaft, die einmal in der Saison quasi eine repräsentative Reise macht. Also das ist eher so ein politisches Ding. Man spielt dann da 2, 3 Spiele in 10 Tagen, aber die Delegation ist etwas größer. Am Ende vertritt man dann wirklich den Adler und besucht dann Schulen. Ich war 2-mal dabei, einmal in Kolumbien und einmal in Indien. Wäre noch einmal, hätte ich noch mit nach Brasilien können, aber da musste ich absagen, weil das wäre kollidiert mit einer Relegation, die wir nachher gar nicht brauchten, mit meinem TSV Ilzhofen damals. Ja, ist eine saugeile Sache. Es ist ein Mix aus Sport, feiern, tanzen, trinken, Scheiß machen, also.
Ich kann es mir schon gut vorstellen.
Liebe Zuhörer, wenn ihr Studenten seid, dann könnt ihr euch mal schlau machen, ob ihr jetzt noch in der Studentennationalmannschaft durch die Welt reisen könnt.
Ich denke mal, ein bisschen Fußball spielen muss man da auch können, oder? Also.
Ja, das war schon, ich würde sagen, was hatten wir, so ein Regionalliga-Niveau, würde ich schon sagen. Also das war schon doch sowas, Oberregionalliga-Niveau war es schon, ja.
Na gut, ist ja schon ordentlich. Aber du hast gerade das zweite Standbein, was du dann auch später als das Hauptstandbein etabliert hast, der TSV Ilzhofen, den du von der Bezirksliga in die Oberliga geführt hast. Über, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren es, 8 Jahre warst du dort und warst als Spielertrainer dort tätig in der Zeit. Und ich habe was total Verrücktes gelesen über dich, muss ich sagen.
Jetzt alle genau zuhören.
Und zwar wurdest du, und ich hab's gefunden in einer Vorstellung von Hoffenheim, als du zu Hoffenheim später gegangen bist. Da wurde in deiner Vorstellung erwähnt, dass du beim TSV Ilzhofen nicht zufrieden warst mit dem Geläuf, was du dort vorgefunden hast. Hast dann eigenständig ein neues Geläuf gesucht. Also so wurde es dargestellt. Ich denke, war vielleicht auch ein bisschen in Kooperation mit dem Verein und der Stadt. Und fandest das dann als würdig, dort Fußball zu spielen. Und warst dann wirklich so engagiert, dass du 5 Stunden vor dem Spiel schon dort warst, den Platz selber gemäht hast, gewalzt hast und ihn nach deinen Vorstellungen vorbereitet hast.
Großartig. Das finde ich. Du musst ja selber lachen.
Ja, ich meine, es war so, also grob, nicht in Gänze, aber ja, mich hat es damals angefixt, dieses Thema anzunehmen und dann war ich, also dieses Spielertrainer-Thema, weil ich wollte unbedingt im Fußball bleiben und so, das Trainerdasein hat mich schon immer ein bisschen schon interessiert und ich wollte auch nicht nur studieren. Weil unter uns, ich wusste, ich kann Lehrer machen, aber es wäre nicht meine komplette Erfüllung und ich habe schon Bock auf ein geiles Leben und nicht auf ein 80% geiles Leben. Deswegen wusste ich das so ein bisschen vorher schon und wusste, ich will einfach im Fußball bleiben und gucken, wie das so als Trainer abgeht. Also es hat mich angefixt und dann habe ich aber ein Spiel gesehen beim TSV Ilzhofen auf dem Platz und dachte, das ist unmöglich. Das ist so, wie ich mir das vorstelle. Also ein bisschen Spielkultur und damals als zentraler Mittelfeldspieler und das Ideal FC Barcelona ging nicht. Also das war wirklich der schlechteste Platz, den ich gesehen habe und dann habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Und dann gab es 7 Kilometer weg, gab es einen Verein, der stillgelegt wurde quasi oder der abgemeldet hat. Und dann sind wir umgezogen die ersten 2 Jahre. Ja, und ich bin am Tag vor dem Spiel oder 2 Tage vor dem ersten Spiel dann eben in diesem Triensbach heißt es, da hingefahren und habe mir das angeschaut, weil das war städtisch. Das heißt, es wurde dann städtisch gemäht und da war halt um 16 Uhr Feierabend. Und der war so hoch, der Platz. Und ich habe mich schon in den ganzen 8 Jahren wirklich hauptverantwortlich gefühlt für das, was da passiert. Und ich wollte da schon was kreieren. Ich wollte schon die Number One werden in diesem, in unserem Hohenlohe, wie es heißt, unsere Region. Und das war mir echt peinlich, so als Ex-Drittligaspieler. Ich wusste ja schon, es war schon ein bisschen, die Augen waren schon ein bisschen drauf, weil ein Stammspieler aus der dritten Liga wechselt in die Heimat und macht da Spielertrainer, was ist das? Und dann haben wir 2 Rasenmäher-Bulldogs organisiert und haben die da hinkuschiert. Und dann habe ich mit 2 Spielern, der eine hat dann Hitzeschlag gekriegt. Ich glaube, der konnte gar nicht spielen am nächsten Tag. Aber dann haben wir, weil es hat 5 Stunden gedauert mit diesen 2 Rasenmäher-Bulldogs, haben wir halt diesen Rasen gemäht, damit es einfach ansprechender aussieht und auch Spaß macht letztendlich. Ja. Das war tatsächlich der Start.
Aber ich meine, das ist ja, also würdest du dich als Perfektionist bezeichnen?
Ich habe mich lang mit dem Thema auseinandergesetzt und ist sicherlich irgendwas davon angelegt, aber ich habe, weil das kann kaputt machen, Perfektionismus ist auch echt nicht, macht auch keinen Spaß, weil wenn ich jetzt wüsste, dass jedes Spiel perfekt läuft, dann das nimmt ja den Reiz. Also dann, wenn ich wüsste, alles läuft perfekt, dann wüsste ich, wir würden gewinnen. Also ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Perfektionismus, weil ich finde, ich habe gemerkt, dass das ungesund ist und ich habe Anteile in mir davon, ja. Mhm. Aber das war halt weit weg davon, weil das war einfach, der Rasen war, weiß ich nicht, wie hoch. Das okay. Ist einfach peinlich gewesen.
Ja. Aber ich fand's extrem witzig, das zu lesen, vor allen Dingen bei Hoffenheim das zu finden. Das hat man vorher nirgendwo gefunden, also jedenfalls ich nicht. Obwohl der TSV Ilzhofen, glaube ich, ein Vorreiter in Sachen Social Media war, weil es gibt. Also ich gucke eigentlich immer am Abend vor den Aufnahmen nochmal YouTube durch, ob ich irgendwas finde. Und ich habe Massen von dir gefunden. Also das ist.
Ja, wir haben damals, also nochmal, ich habe mit letztendlich einem mit Dario Caero, Der war damals dort sportlicher Leiter.
Habe ich gesehen, ja.
Wir haben da schon was gemacht und ich weiß auch, dass ich da jetzt im Nachhinein weiß, ich habe da was oder wir haben was gemacht, was es so nicht mehr gibt. Also ich meine, 8 Jahre Spielertrainer sein, ich kann es mir jetzt auch nicht mehr, also es war krank intensiv, weil es war nicht nur Spielertrainer sein, sondern es war schon auch Spieler holen. Also ich war gefühlt Spielertrainer, Manager, irgendwann auch mit Sponsoren. Wir wollten das halt einfach geil machen und dann haben wir auch irgendwann auch jemanden dazugenommen aus dem Dorf, der dann eben auch so ein paar Schnitte von den Spielen gemacht hat.
Auch Interviews nachspielen, also witzige Sachen da gesehen. Also das war, also jetzt nicht peinlich, aber das ist, wenn du das so reflektierst auf heute, ist das halt ist das super interessant. Also da sieht man, ich meine, das ist ja so ein Rückblick in dein Leben und das fand ich schon sehr, 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 sehr interessant, ja.
Ich finde es auch cool, dass du das ansprichst, weil die meisten vergessen, also die erwähnen gar nicht diese 8 Jahre Ilzhofen. Und vieles von dem, was ich heute bin, ist einfach dort passiert, aus diversen Gründen.
Ja, das prägt.
Also das war mit das Prägendste überhaupt. Die meisten erzählen, ja gut, ich war bei Hoffenheim und KSC, das verstehe ich auch. Aber die prägendste Zeit für mich war TSV Ilzhofen. Einfach weil ich Spielertrainer war. Das heißt, ich konnte meine Idee selber spielen, konnte rausfinden.
Du hast selbst was kreiert einfach auch, ne?
Das auch, aber ich konnte vor allem sehen, geht denn die Idee, die ich habe, ist die umsetzbar oder wo kränkelt es, wo ist es vielleicht anspruchsvoll, wo geht es ja auch nicht. Und das Wertvollste für mich war, dass ich niemand hatte, der mir sagt, wie es geht. Und so findet halt Lernen statt, ne?
Also, und ich meine, gerade als Spielertrainer, also ich selber habe auch mal nicht als Spielertrainer gearbeitet, aber mit einem Spielertrainer zusammengearbeitet. Und ich fand, der hatte nie einen Blick aufs Spiel. Also weil du bist ja selber so im Spiel drin und du musst ja zwischendurch auch den Abstand kriegen und so die Gesamtsituation mal bewerten. Und der kam auch aus einer höheren Klasse, auch Richtung Oberliga hat er früher mal gespielt. Und das war immer eine Vollkatastrophe, fand ich. Also beides zu können, ne? Also zu spielen, intensiv zu spielen, konzentriert zu sein, aber auch den Blick für die Mannschaft zu haben und für das taktische Gefüge, ist extrem schwer, finde ich.
Mir ist es wirklich sehr leicht gefallen. Also kann ich mir auch nicht anrechnen. Es war einfach so, die ersten 5 Jahre war, bis es dann in die Verbandsliga ging. Also wir sind ja dann in 8 Jahren dreimal aufgestiegen, eigentlich jedes zweite Jahr. Und da wurde es dann echt, da wurde es schwer. Da war es dann nicht mehr die Leichtigkeit. Und trotzdem habe ich durchgezogen. Habe nie Probleme gehabt, habe natürlich auch eingestanden, wenn ich scheiße gespielt habe, war immer der Erste, der gesagt hat, okay, das war dann eben nicht gut. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist es mir meistens gelungen, da auch zu performen. Ja, aber war schon eine anspruchsvolle Zeit irgendwann, weil Verbandsliga Württemberg ist, da rennen 3, 4 mit meiner Vita rum. Ja, und da dann fit zu sein, das als Spielertrainer, wie du sagst, da anders in diverse Rollen oder in verschiedene Rollen in einem Konstrukt zu sein, ist generell eine sehr anspruchsvolle Situation. Und es hat mich auch müde gemacht irgendwann. Also ich war wirklich auch dann müde und konnte auch nicht mehr. Ja, und da war dann auch, irgendwann war Feierabend.
Aber war denn das Ziel, die Oberliga zu erreichen? Also hattet ihr ein Ziel oder hattet ihr gesagt, hey, wir machen das mal und natürlich wollen wir Hochklassiger spielen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Ja, der Verein hatte, also ich hatte schon immer das Ziel, den ersten FC Hohenlohe quasi, war schon immer ein Gedankenkonstrukt von mir. Weil ich habe früher in Kreilsheim, habe ich erzählt, habe ich gespielt, da wurde Geld reingesteckt. Und da waren 1000 Zuschauer aus Kreilsheim da, aus den anderen kleinen Vereinen in Kreilsheim. Aber 800 hatte ich das Gefühl, ich übertreibe jetzt, waren gegen uns. Das war schade. Also die waren dann froh, wenn man verloren hat. Die waren zwar da, weil sie coolen Fußball sehen konnten, den es weit und breit nicht gab. Und das fand ich immer so, wirklich, das hat mich echt, hat mich lang beschäftigt. Und dann bin ich ja raus in zum VfA in Stuttgarter Kickers und habe mir währenddessen schon immer so aufgeschrieben, den ersten FC Hohenlohe. So, ich hole die besten Spieler ran, ich hole die Sponsoren ran, die Spaß machen. Ich hole die besten Physios ran, den besten Mannschaftsarzt aus der Region. Und dann schauen wir mal, was geht. Und es wurde halt nicht der erste FC Hohenlohe, sondern der TSV Ilzhofen. Aber am Ende, als ich aufgehört habe, waren wir die Number One. Wir waren die Number One in Hohenlohe, weil es gab immer einen Konkurrenten, FSV Hollenbach. Und ja, die Vision ging dann für mich auf. Der Verein wollte in 5 Jahren einmal in die Landesliga aufsteigen damals. Das war das Allergrößte für die, aber das war mir natürlich zu wenig.
Wo sind die jetzt? Verfolgst du es noch?
Ich glaube, sie sind jetzt in der, es ist schlecht, dass ich sowas nicht weiß, aber ich meine, sie spielen Landesliga. Also sie sind zweimal abgestiegen wieder.
Ja, ja, sind Landesliga. Ich habe heute geguckt. Landesliga, mal. Ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ne? Aber tut dann auch weh, sowas zu verlassen, oder? Oder hast du gesagt, puh, die Luft ist so raus. Gut, dass es jetzt weitergeht.
Also es tut weh, weil man natürlich Menschen verlässt irgendwo, aber auch so wie damals ist es gar nicht so weh tat, nicht mehr Fußballprofi zu sein, weil wenn halt ein Gefühl stark genug ist, dann tut es auch nicht, also es tut dann nicht weh. Also wenn dein Gefühl dir sagt, es reicht jetzt, dann da gibt es kein Aber. Außer natürlich verlässt man da irgendwie viele Menschen, die man gern hat. Aber das Gefühl aufzuhören war einfach so groß, dass es richtig war. Und es war dann eher eine Erleichterung. Wir haben ja auch noch am letzten Spieltag ging es, das war hart. Wir haben dann in der Oberliga als wirklich, wir haben 10 Stammspieler nach dem Aufstieg von der Verbands- oder 8 Stammspieler, 8, 9 Aufstieg Verbands in die Oberliga, haben wir 8, 9 verloren und haben dann wirklich No Names. Ich habe Jungs verpflichtet, die habe ich im Club kennengelernt in Stuttgart, also einen, muss man sagen, nicht mehr. Aber es war ganz wild, ehrlich, und wir haben eine richtig junge Truppe gehabt und wir waren mit 12, 13 in der Vorbereitung, die nur 3 Wochen ging, weil wir Relegation gespielt haben. Wir wurden Zweiter in der Verbandsliga. Mhm. Haben, by the way, im Rückspiel Hinspiel 1-0 verloren, Rückspiel 91. Minute 1-0, haben uns damit in die Verlängerung gerettet. Dann schießen die 1-1 und dann haben wir in der Verlängerung noch 2 Tore gebraucht und schießen mit der letzten Aktion in der 121. Minute das 3-1, was uns dann in die Oberliga bringt. Ich erzähle es, weil ich glaube, so einen Spielverlauf, weiß ich nicht, gibt es glaube ich nicht mehr, dass man sich zweimal in letzter Minute quasi einmal in die Verlängerung rettet und dann in die nächste Liga. Und hatten deswegen 2,5 oder 3 Wochen Vorbereitung, waren eine junge Truppe und hatten eine Top-Hinrunde, waren da 6., 7. oder 8., ich weiß es nicht mehr. Und haben dann aber schlecht performt und mussten am letzten Spieltag, also mein letztes Spiel für den TSV Oelzhofen, mussten wir gewinnen, damit wir in der Oberliga bleiben. Und das wollte ich schon, also ich wollte nicht mit einem Abstieg gehen. Und das haben wir dann 6-0 gewonnen. Und dann war die Erleichterung wirklich richtig groß, weil dann hat es sich sehr rund angefühlt. Also war eine spannende Reise.
Witzig, ich habe gestern sowohl die Zusammenfassung von dem Spiel mit dem 3-1 geguckt, da waren Elfmeter gegen euch, so ging es glaube ich los.
Das war das 1 der Verlängerung.
Ja, naja, genau, und dann ein 1-1 auch wie durch den Elfer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, hast du sogar das 2-1 gemacht oder so? Ein Tor hast du, glaube ich, gemacht.
Wir haben in der 91. war es 1-0 nach einem Freistoß. Keeper lässt klatschen. Wir machen das 1-1. Das 1-0, sorry, das haben wir gebraucht.
Ach so.
Genau, um in die Verlängerung
zu kommen.
Wir haben dort das Hinspiel 1-0 verloren beim Freiburger FC. Und dann haben die einen Elfmeter in der Nachspielzeit gekriegt. Und es war mit Auswärtstorregeln. Ne? Mhm. Das heißt, die schießen das Tor, die bereiten ihre Sektflaschen vor, weil die sagen, die schießen niemals noch 2 Tore. Dann habe ich einen Elfmeter reingemacht, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, ich war wirklich komplett in irgendwo. Und mit der letzten Aktion schließen wir einen Ball vor und unser Nagumanov köpft den Ball aus 13 Meter oder so ins lange Eck und danach pfeift er ab. Und wir haben den Tor gebraucht wegen der Auswärtstorregel und dann, er war krank.
Ja, ich wusste, dann habt ihr deren Sektflaschen mitgenommen, ja.
Dann haben wir, ja, ich. Bei mir war, ich war nach einer Viertelstunde, ich war so tot. Ich konnte an dem Tag, ich habe Wasser getrunken, musste davon erbrechen. Ich musste rübergefahren werden zum Dario Caero, der hat nur 100 Meter weg gewohnt damals, der sportliche Leiter. Ich konnte nicht mehr, mir ging so hundeelend. Ich habe nichts mehr mitgekriegt von den Feierlichkeiten. Ich bin auch nach Mallorca nachgereist, einen Tag später.
Ja, witzig, dass ich das gestern genau das gesehen habe. Ich kannte den Kontext nicht, aber ich fand sehr, also die Emotionen, jetzt verstehe ich die Emotionen von dem Spiel, also das ihr seid da echt ordentlich ausgerastet.
Ja, ich muss auch sagen, nachher wirklich, wenn wir dort nicht aufsteigen und wenn ich dann nicht in der Oberliga Spielertrainer bin, wenn das Tor nicht fällt, musst du einfach sagen, kann es sehr gut sein, dass ich nicht hier sitze. Mhm. Muss man einfach sagen, weil diese Oberliga hat dann nochmal mehr auf mich aufmerksam gemacht. Dann haben wir dort wirklich gut performt als Underdog. Und deswegen ist es so, erzähle ich das auch Gerne, weil ich auch sagen muss, deswegen danke an euch, das interessiert ehrlicherweise keinen. Also,
ich finde das super spannend, weil das ist ja viel interessanter als jetzt irgendwie, er war ein Nobody vom Kicker. Also das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das sagt ja nichts über dich aus.
Danke, ja. Und vieles von dem, was ich heute bin, ist doch passiert. Und nicht in Hoffenheim. Und klar, KSC war ich 4 Jahre. Ich habe auch bei Hoffenheim Dinge mitgenommen. Auch wichtige Dinge, aber so vieles von dem, was ich bin, ist dort passiert. Ja.
Ja, spannend. Also, und ja, wie du gesagt hast, Oberliga hast du ordentlich, glaube ich, auf dich aufmerksam gemacht. So, und dass dann nach dem Ende in Ilzhofen es Richtung Hoffenheim ging, wo du Co-Trainer von der zweiten Mannschaft warst.
Ja, ich wollte eigentlich ein Jahr, also ich wollte auf jeden Fall raus aus dem Fußball, wollte nichts mehr machen, wollte nach Spanien, dort meinen A-Schein machen. Weil ich durch war. Ich wollte einfach nichts mehr entscheiden nach den 8 Jahren. Und wollte mal ein bisschen Abstand haben und dieses leidenschaftliche spanische Gehen, den spanischen Fußball mir ein bisschen reinziehen. Aber dann kam die Anfrage von dort und ich habe bei Stuttgarter Kickers mit Alex Rosen zusammengespielt, mit Marcel Rapp, mit Danny Gallen, der war damals U17-Trainer, Marcel Rapp war U19-Trainer, Alex Rosen war Manager oder was auch immer, wie man den genannt hat damals. Also ich hatte da ein paar Bezugspunkte. Und habe für mich, das war dann eher eine rationale Entscheidung anstatt emotional. Deswegen, ich wusste aber, dass es eher nicht lang mein Fall sein wird. Deswegen war ich, glaube ich, der erste und einzige, der jemals einen Einjahresvertrag dort unterschrieben hat. ja, es war eine Bedingung von mir. Und Co-Trainer war für mich das Richtige, weil, wie gesagt, ich wollte nichts mehr entscheiden. Ich wollte eher aus einer anderen Perspektive ein bisschen Profifußball kennenlernen. Und dafür war es dann schon das Richtige. Wenngleich, wie gesagt, ich wusste, es wird jetzt kein langes Ding dort.
Aber wie kommt man auf die Idee, in Spanien seinen A-Schein zu machen? Das hast du in einem anderen Podcast auch schon erzählt.
Zum einen habe ich Spanisch in der Schule gelernt. Also ich wollte mein Spanisch wirklich weiter kultivieren. Und mein Berater Gerhard Poschner, ich weiß nicht, ob ich das was sagt.
Ja klar, Poschi.
Poschi,
ja, auch eben, Stuttgart. Mal,
kennst du doch persönlich, Kevin.
Nein, aber ich hatte früher einen sehr, sehr guten Freund, der VfB Stuttgart-Fan war. Oder ist auch noch. Ja. Und daher kenne ich eigentlich alle Stuttgart-Spieler zu allen Zeiten.
Oder war ja auch mal bei Dortmund. Also. Ja, aber ja, stimmt. Es ist ein VfB-Junge quasi. Der ist schon länger dort. Und so war es die Kombi aus Plus. Damals war es die Zeit, ich weiß noch, mir ging das echt ein bisschen auf den Sack, dass in Deutschland hat mir so ein bisschen die Leidenschaft gefehlt, so beim Kicken. Ich meine, Leidenschaft ist für mich ein großer Wert. Und das hat mir damals irgendwie, wahrscheinlich auch Nationalmannschaft, so was ich finde, was Nagelsmann schon mal wieder reingebracht hat, so mir hat die Leidenschaft an der Sache gefehlt. Und bei den Spaniern, da ging es halt einfach, da hat man gesehen, das hatte irgendwie für mich damals eine andere Energie und das wollte ich kennenlernen und mein Spanisch kultivieren und ja, ich finde den spanischen Fußball eh spannend und da mal einen Trainerschein zu machen, why not? Und das haben wir dann gecheckt, aber ja.
Aber das klingt bei dir so, so einfach. Ich meine, man muss ja sich jetzt parallel, stelle ich mir jetzt zumindest gerade vor und du kannst ja gleich korrigieren vielleicht, das sind ja alles Stationen, wo du jetzt auch nicht unendlich viel Geld verdient hast. Und dann ist es ja auch eigentlich doppelt mutig, aus meiner Sicht, wenn du dann solche Schritte gehst. Ne? So, ach ja, das war für mich ein Jahr, dann gehe ich jetzt mal nach Spanien, dann mache ich das. Oder ich gehe jetzt mal runter in die Kreisliga gefühlt und steige dann 8 Jahre, mache ich das. Das ist ja jetzt vom Lebensplan her sehr mutig, finde ich. Ich kenne deinen Background sonst nicht, geht mich auch nichts an, so gesehen, aber an sich ist es ja etwas, du hast gerade gesagt, Leidenschaft ist für dich eine große Sache und du bist ja deiner Leidenschaft komplett gefolgt und dieses, was du am Anfang gesagt hast, 80% geil, ist für mich halt keine Option, weil ich will es so machen, dass es für mich 100% ist. Das finde ich echt beachtlich, dass dann, weil viele Menschen knicken ja spätestens da ein, wo es finanzielles Risiko gibt, ne, wo es auch Lebenssituationen gibt, was weiß ich, eine Partnerschaft oder was auch immer, familiäre Sachen. Das gehört, würdest du sagen, dass du da besonders mutig warst, auch in deiner Historie, in deiner Lebensentwicklung?
Gut, richtig mutig wurde ich nach Hoffenheim, ehrlicherweise, weil ich bin danach raus. Und da hat man mir gesagt, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Das war schon Corona, weil es passiert nichts. Es werden keine Trainer quasi entlassen, weil es wird auch nicht gespielt. Da hat man mir klar empfohlen, geh nicht raus. Aber für mich war dann klar, ich gehe auf jeden Fall raus, weil ich habe keinen Bock mehr. Es berührt mich nicht für den Moment. Und ich wollte dann wieder nach Spanien dann meine Ausscheidung machen. Das Problem war, aber mein Berater war ja drüben, der sagt, forget it. Wir sind hier teilweise eingesperrt. Let it be. Hier ist kein Vergnügen zu leben. Weiß ich nicht. Ich würde mir das... Nee, es fühlt sich für mich nicht nach Mut an, weil es hat sich in dem Moment halt richtig angefühlt. Es ist halt Teil meines Charakters wahrscheinlich. Ich bin nicht so sicherheitsorientiert. Ich brauche Geld. Es ist schön, das zu haben, aber ich tue mich echt schwer, das loszuwerden quasi. Also ich wüsste jetzt nicht, also ich komme mit relativ wenig klar und ich habe auch früher Spielerverträge, eher kurzfristig als jetzt langfristig. Ja. Deswegen, für mich hat es sich normal angefühlt, jetzt nicht mutig. Ne? Vieles ist halt, was für einen normal ist. Das ist auch wirklich für mich ein spannendes Learning im Leben. Dass vieles, was für einen normal ist, zeichnet einen aus. Und das ist einem aber dann gar nicht bewusst, weil es halt für sich selber normal ist. Das ist was Besonderes. Vieles auch von dem, was ich als Trainer bin, wo mir andere spiegeln, das ist aber echt krass, wo ich sage, empfinde ich nicht, kann ich gar nichts dafür. Es ist für mich normal. Und deswegen habe ich es nie als mutig empfunden, sondern als die normale, klare, konsequente Entscheidung, weil mein Gefühl gesagt hat, so soll es sein.
Also fühlst du da auch keinen Druck? Also weil, ich meine, wenn du es noch, wenn du, also du hast dich selber ja, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, als Freigeist mal tituliert. Also wenn es dir egal ist und ich meine, dann hast du eigentlich auch keinen Druck. Und keinen Druck zu haben, ist vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg, den viele andere nicht haben. Weil ich glaube, unter Druck können die wenigsten erfolgreich sein.
Was meinst du mit egal? Was hast du da bei mir rausgehört, dass ich es...
Nee, weil du gesagt hast, das war mir dann egal. Also ich bin rausgegangen, auch wenn andere gesagt haben, das ist falsch jetzt, hier jetzt auszusteigen. Du hast ja gesagt, du verspürst keinen Druck.
Wenn mein Gefühl irgendwas sagt, dann ist es mir wirklich egal, was andere sagen. Weil mein Gefühl, das ist mir dann wurscht, da kann mir auch keiner reinreden, dann mache ich das einfach. Weil es ist mein Gefühl, das gibt ja einen Grund, warum es da ist. Und dem vertraue ich dann auch und ich muss sagen, ich fühle mich sehr bestätigt jetzt mit 39, das auch immer wieder so zu machen. Von dem her, ja. Ich müsste jetzt für mich, also ich kann mir auch vorstellen, was anderes zu machen, als Fußballtrainer zu sein. Weil ich glaube, es gibt viele spannende Sachen da draußen. Also es ist jetzt auch nicht mein Lebensziel Number One ist nicht Trainer zu sein. Mein Lebensziel Number One ist halt ein geiles Leben zu führen, ein gutes Leben zu führen, sich Spaß am Leben zu haben. Und aktuell ist es eben Trainer zu sein, weil es macht Spaß, es macht Freude, deckt vieles von meinem Charakter ab. Das Leidenschaft. Es ist das Spiel, es ist der Sport, es ist die Bewegung, es ist Entwicklung, es ist Wettkampf, es ist Gesundheit auf irgendeine Art und Weise, wobei darüber kann man diskutieren. Aber für den Moment ist es eben das und vielleicht hilft mir das, ja. Es juckt mich jetzt ein bisschen weniger, was vielleicht andere denken oder sagen.
Ja. Ich meine aber du bist ja jetzt schon seit 2011 Trainer, also es ist ja jetzt nicht so, dass du durch deinen Wechsel nach Paderborn sozusagen ins Traineramt gekommen bist. Aber es war ja schon ein krasser Unterschied. Ne? Ich meine, wenn du jetzt in Ilzhofen so einen Bezirksligisten hochführst in die Oberliga, da vielleicht auch ein bisschen Professionalisierung, soweit es möglich ist, mit reinbringst, ob das Rasenmähen oder sonst was ist. Und dann kommst du nach Hoffenheim, der ja auch sehr, also gerade glaube ich in der Zeit noch, sehr stark auch auf ein monetäres Ziel getrimmt war. Also da wurde ja auch gerne Spielermonetarisierung betrieben. Also das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Zug und auch ein ganz anderer Professionalisierungslevel und auch eine Einschränkung deines Freiheitsgrads, schätze ich. Das ist natürlich dann, ist das nicht ein Kulturschock?
In gewisser Weise schon. Deswegen habe ich ja auch relativ schnell gespürt und habe deswegen auch nur einen Einjahresvertrag gemacht. Aber ich wusste halt, warum ich es mache. Ich wollte einfach, ich durfte halt nah an einer Bundesligamannschaft sein. Ich durfte zum ersten Mal Teil einer Profimannschaft sein, was die U23 war. Das wollte ich mir schon aus der Perspektive, in der ich dann war, anschauen. Und von dem her, ja, war es schon in manchen Dingen, es war schon so ein bisschen, es war jetzt nicht die pure Fußballromantik dort, das muss man sagen.
Das stellt sich auch keiner vor bei Hoffenheim. Also ich glaube, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, da stellt sich keiner die Fußballromantik so besonders groß vor, sagen wir es mal so.
Es gab schon Leute, also die Zeugwerte, die Platzwerte so, das waren halt die von dort kamen. Das war schon cool. Aber klar, hat sich da auch ein bisschen was entwickelt, ein bisschen was entfremdet vom Dorfverein. Was ich schade finde, weil ich glaube, das könnte denen ganz gut zu Gesicht stehen, weil es halt passt. War nicht so ganz meins, ehrlicherweise.
Aber ich meine, sowas, was du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, am Wochenende in Magdeburg, die Choreo und den Hintergrund der Choreo, da wart ihr gerade in der Kabine vorm Anpfiff.
Ging es um den Zeugwart wegen den 25 Jahren?
Ja, ja, genau. Also ich denke, sowas gibt es in Hoffenheim nicht. Ne? Das ist.
Ja. Das ist ganz mal in Ruhe.
Ja, also. Das ist anders. Ne?
Anders halt, und das ist ja auch in Ordnung. Also es kann ja jeder frei entscheiden, was er da gut findet und was nicht. Und für mich war es halt eher nichts. Ja, und ja.
Okay, und dann, ich meine.
Hoffenheim-Trainer wird er nicht irgendwann.
Ja, Vorsicht mit solchen Aussagen. Ja, eben.
Nein, alles gut. Ich finde das sehr, sehr echt bisher. Also, Hut ab, das finde ich, mutig hast du gesagt, ist es nicht. Ich finde aber schon, dass das auch ein Stück weit dazu gehört, auch wenn es dann für dich vielleicht eher Selbstverständnis oder der Eigenantrieb deines eigenen Geistes ist. Ne? Von außen, wie du sagst, ist die Sicht dann halt eine andere, ne? Weil viele empfinden sowas als großen Schritt. Ne? Einfach.
Ja, ich weiß damals schon, als ich mit 24 aufgehört habe, das war, ich habe damals schon so viel Schulterklopfe und Respekt und ja, für mich war es in dem Moment folgerichtig einfach.
Ich finde, Kevin, du hast ein geiles Wort gerade benutzt, nämlich echt. Und ich finde, muss ich sagen, in der Tat kommst du extrem echt rüber. Und witzigerweise haben mich schon viele darauf angesprochen, manche sagen auch sympathisch. Ich würde also sympathisch, echt, also ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich habe noch nie einen Trainer in Paderborn erlebt, der so schnell, ja, das hört sich immer doof an, aber in den Herzen der Leute also verankert ist. Also jetzt unabhängig, muss man nicht kommentieren, wenn man sieht, wie unbeliebt Lukas Kwasniok über den 4 Jahre war, ist das schon krass, in was für einer kurzen Zeit du eine Akzeptanz erreicht hast. Jetzt unabhängig von den sportlichen Leistungen. Also das brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber du als Mensch, also ich rede viel mit Leuten, kommst unheimlich authentisch rüber. Das ist ungewöhnlich für einen Trainer in der zweiten Liga, würde ich sagen. Mir fällt kein anderes Beispiel dazu ein, was ähnlich gepolt ist.
Das macht mich jetzt nicht sprachlos, aber das finde ich toll, weil ich habe ja schon einen Podcast gehabt und da ist auch immer die Frage, was mein Ziel ist. Und mein Ziel ist es wirklich so, bei mir zu bleiben, ich zu bleiben, weil es für mich die Voraussetzung ist, 100% geiles Leben zu haben, dass man quasi, dass ich nicht in irgendeine Rolle verfalle, was in diesem Fußball einfach passieren kann, ne? Dass man da in etwas, dass man ins Ego geht und eine Rolle bedient, die man vielleicht gar nicht ist, weil die halt gern gesehen wird. Aber mein Ziel ist es wirklich, bei mir zu bleiben, wenn man so will, echt zu bleiben. Und dann ist gerne die Konsequenz, dass ich sympathisch bin. Das ist nicht mein erstes Ziel, dass ich sympathisch bin, sondern ich will wirklich ich bleiben und will das Ganze bewusst erleben, soweit es geht. Weil natürlich der Alltag ist schon einfach krass. Da verfällt man oft in das bekannte Hamsterrad, aber die größte Chance, dass man das wirklich bewusst erlebt, das Geniale, was man da erleben darf, ist halt, dass man wirklich bei sich bleibt. Und da kann man einige Vorkehrungen treffen. kann sich ein Konstrukt bauen mit Leuten drumherum, die das Ganze begleiten. Und für mich ist halt auch wichtig, ich meine, ich bin in einer Führungsperson, das muss in der Führungsposition, das muss man einfach so sehen. Das ist jetzt kein Fußballtrainer mehr, da geht es um mehr. Und da ist das Wichtigste, dass man halt sich selber führen kann. Und dafür habe ich in der Vergangenheit viel getan und dadurch entsteht wahrscheinlich das Echte, weil ich schon auch, ja, weiß, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ja, und ich versuche eben bei mir zu bleiben. Und es freut mich sehr, weil von mir aus dürfen gern andere Trainer erfolgreicher sein als ich hier in Paderborn. Aber wenn ich nachher weggehen kann und sowas beim KSC auch, wobei da war ich sehr erfolgreich in der U19. Aber das, was ich gemerkt habe bei meinem Abschiedsabend war, die haben mich nicht dafür gern gehabt, dass ich wirklich viel gewonnen habe mit dieser U19, sondern es war einfach eine andere Ebene. Das war einfach wirklich die menschliche Ebene.
Ja, und ein toller
Abschied. Ja.
Also das ist schon krass, allein dein Move, immer beim Heimspiel, einmal über das Spielfeld hin und her zu laufen, ist etwas, was vorher so noch nie jemand gemacht hat. Und also so kleine Sachen kommen krass gut an, muss man sagen. Also das ist...
mir ist es teilweise, also ja, ich habe keinen Bock, da hinten drin zu sitzen. Ne? Ich gehe lieber in die frische Luft und gucke auch ein bisschen, was der Gegner macht. Und genieße wirklich dann in dem Moment auch bewusst euch letztendlich. Also ich schaue da ja öfter auch mal da in diese Kurve und denke mir, wow, wie geil ist das eigentlich? Ne? Und die warten jetzt auf uns. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass mittlerweile, weiß ich nicht, irgendjemand mich dann erkennt und dann applaudiert da eine Kurve für dich nach 3 Monaten. Es ist surreal irgendwie, aber ich nehme das auch bewusst mit. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber... Ehrlicherweise macht man es auch ein bisschen dafür. Ich meine, jeder will gesehen werden, jeder will für das, was er tut, gerne auch einen Schulterklopfer kriegen. Und ich merke einfach, wie die Fans einfach auch am Start sind. Und ich, wenn ich da nur über den Rasen laufe und kann damit auch ein bisschen irgendwie was, kurz eine Energie entfachen, die zwischen euch und mir irgendwie cool ist, ja, super gerne, ja. Und auch nach dem Spiel gab es jetzt schon zweimal ja auch meinen Namen und so. Da muss ich sagen, das ist für mich auch eine Challenge, damit umzugehen, damit klarzukommen. Weil am Ende ist es ja eigentlich was Positives und trotzdem wird es dann für einen da unten echt kurz unangenehm. weil weiß ich noch nicht. Das gilt es noch zu untersuchen. Aber ich finde es schön. Das ist mir war es schon immer wichtig, wirklich. Ich finde, ohne euch, ohne die Fans, es macht keinen Bock. Es macht keinen Spaß. Und wenn wir so irgendwie gemeinsam da weitermachen und gemeinsam Energie in den Laden bringen, dann wird es halt schwer für alle, die zu uns kommen. Und deswegen muss es ein Wir sein und nicht wir machen das auf dem Rasen, ihr da oben, sondern wir machen gemeinsam da jedes Heimspiel was. Und ich finde es echt geil bei uns. Ich fahre jeden Tag einen Umweg. Also es ist ein kleiner Umweg, aber damit ich an diesem Stadion vorbeifahre und da hinschaue. Und ich fand es früher, 08, 09 habe ich dort gespielt und ich fand es hässlich. Wirklich, mir hat es nicht gefallen dort. Ich habe das wirklich negativ. Da war es auch nass und kalt, ich weiß gar nicht, wann das war. Und da gab es diesen Oberrang nicht und dann war da alles voller dieser
Das war Arme. Schön damals.
War schön?
Ja, toll. Ja, dann habe ich dich also da schon mal spielen sehen auch. Ja.
Ich habe gespielt ja an dem Tag.
Ja, mit Aalen in der dritten Liga.
Nee, da wart ihr, glaube ich. Oder ich war nicht dabei. Aber mit Stuttgarter Kickers in dem ersten, wo diese Drittligasaison eingeführt
so.
Wurde.
Das weiß ich auch. Okay.
Und jetzt finde ich es echt cool. Das ist so persönlich. Ich laufe dann da weiter und dann da oben sind es immer Leute.
Aber das ist dazwischen liegen ja auch Welten, auch wenn das Stadion nicht unfassbar gewachsen ist irgendwie, aber. Das geht mir auch so als jemand, der das ständig ja sieht oder gesehen hat, auch in den Jahrzehnten, wollte ich schon sagen, aber es ist ja schon jetzt doch eine Weile da und es hat sich echt entwickelt, sei es mit dem Oberrang, sei es die Beleuchtung, sei es überhaupt auch die Menge an Zuschauern, die jetzt regelmäßig da sind, also es war ja früher bei weitem nicht ausverkauft, gerade bei Spielen gegen Aalen oder Sandhausen oder irgendwas, da hast du halt 6.000, 7.000 da gehabt. Und jetzt, Marco, ist es ja regelmäßig nahezu ausverkauft und es ist einfach auch, die Fanszene ist deutlich größer geworden, ne? Die Supporter-Clubs sind viel größer geworden, viel zahlreicher. Ja, das ist schon, es hat sich schon auch was entwickelt. Es macht schon was, wenn ein Verein sich dann auf Dauer da festsetzt, ne?
Ja, ich meine, dieser Verein hatte ja in der Vergangenheit einfach auch, einfach, es waren ja erfolgreiche letzte 8 Jahre oder was weiß ich, 10, kann ich gar nicht sagen, wie jetzt, sagen wir mal, von 2011, 10 Jahre zurück.
Ja, also da gab es kurz ein paar Jahre, die waren nicht so cool.
Mit dem ersten Spiel im Landespokal. Okay. Das erste Spiel unter Steffen Baumgart mit 150 Leuten in der Süd, wo wir fast gegen Jimmy, Christopher Anvia, Jays alten Club, wie hieß denn das nochmal? Sprockhövel, genau. Kurz, ganz knapp dran vorbei an einer noch größeren Blamage.
Wurde Anvia Jay entdeckt.
Genau,
nächste Saison gegen uns.
Ein paar Spiele später war aber uns, genau, es hat sich echt viel geändert. Also ja, ist schon anders. Also,
das ist
aber,
schön, oder?
Ja, also ich mag das. Also ich kenne auch große Stadien. Also ich kenne auch, also weiß nicht, ich bin regelmäßig in München und gucke mir hin und wieder auch die Champions League mal da an. Das ist fußballerisch ganz schön. Ich würde mich da nicht in die Kurve stellen. Also ich stehe bei uns und ich finde das schön, dass es familiär und klein ist. Dass man die Leute kennt und wenn du in einer großen Kurve unterwegs bist, in einem großen Stadion, geht da schnell vorbei, dann hast du vielleicht dein Umfeld drumherum, 10 Meter links, 10 Meter rechts, aber du, das ist bei uns anders und das finde ich schön. Und bei mir, also für mich müsste es auch nicht größer werden in Paderborn, also von Stadion her, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ja. Aber hey, du bist dann zum KSC gegangen im Endeffekt und hattest da auch eine gute Zeit und warst auch extrem erfolgreich als U19-Coach. Hast du da schon, Moment, ja, Lukas Kwasniok, nee, damit mit ihm hattest du gar nichts zu tun, ne? Das war weit vor deiner Zeit, ne? Richtig, der ist ja dann...
Ich glaube, weit weiß ich gar nicht, aber zumindest vor 1-2 Jahre vielleicht dazwischen, ich weiß es gar nicht genau.
Na, genau. Aber du hast da schon was sehr Beachtenswertes aufgebaut, glaube ich. Also die U19, glaube ich, in eine andere Sphäre geführt und warst da extrem erfolgreich. Dann wäre es spannend, ich habe da letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, vom Podcast aus Magdeburg. Wie kam es dann, dass Paderborn gerade auf dich zugekommen ist? Also klar, du warst ein erfolgreicher Trainer, auch in Karlsruhe hast du mit der U19 viel zustande gebracht, aber als Nachfolger von Lukas Kwasniok, der 4 Jahre hier unterwegs war, der dann zum FC Köln geht und der jetzt, glaube ich, nicht der schlechteste Trainer war, den wir jemals hier hatten, also schon ein Experte, würde ich mal sagen. Wie kommt man dann gerade auf den Ralf Kettemann, der die U19 in Karlsruhe trainiert?
Müsste man natürlich im Detail, also ich weiß es, aber Benny Weber natürlich fragen. Für mich war immer wichtig, das würde ich auch einschieben. Ich habe immer meinem Berater gesagt, dass er mich nicht bei keinem einzigen Verein irgendwo hinterlegt, sondern mir war immer wichtig und ich habe die Überzeugung gehabt, kann man auch wieder von Mut vielleicht sprechen, dass wenn jemand, also ich wusste, dass der Richtige auf mich aufmerksam wird. Ja, weil ich wollte nicht irgendwie überall hinterlegt werden und so, sondern mir war klar, ich spiele den Fußball, wie ich ihn spielen lasse, ich mache mein Ding und der Richtige wird auf das Ganze aufmerksam und letztendlich wurde Benny Weber dann drauf aufmerksam. Der hat natürlich ein Netzwerk durch seine jahrelange Zeit im Fußball und hat es eben angezapft, unter anderem auch im Süden und ja, da hat er mir nur gesagt, dass das relativ schnell mein Name da fiel, hat dann 1-2 Spiele angeschaut, beziehungsweise anschauen lassen. Und dann habe ich von meinem Berater, der Benny kennt, einfach erfahren, dass sich zeitnah jemand meldet vom SC Paderborn. Und dann trifft man sich, labert ein bisschen, guckt, ob man sich auf einer menschlichen Ebene cool findet, weil das muss die Basis sein. Und das konnte man nicht wegdiskutieren bei Benny und mir. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
Aber warum verpflichtet ein SC Paderborn dich? Weil ich möchte jetzt mal behaupten, Schalke oder Hannover hätten dich nicht verpflichtet.
Das wirst du noch sehen, Marco.
Nein, aber jetzt aus dem Karlsruhe-Kontext heraus. Ne?
Also,
ja, stimmt. Ja, es ist ja ein
Es wurde ja auch durchaus noch andere Namen gehandelt zu dem Zeitpunkt in der Presse, ne?
Ja, ich hatte sicherlich auch mit Konkurrenten, ja, um den Job. Und da muss man sich natürlich dann auch vom Sportgremium auch dann zeigen und durchsetzen. Aber klar hat es irgendwie, es gibt ja auch mittlerweile Daten, was U19 angeht. Also das eine ist halt auch wirklich, passt die Spielidee, die der Trainer macht, der spielen lässt letztendlich zu der eigenen irgendwo. Da ist sicherlich ein Match, aber halt vor allem auch das Menschliche. Und scheinbar ist es mir gelungen, da bei Benny eben direkt ab dem ersten Kontakt was zu schaffen, was ihn halt auch nicht in Ruhe gelassen hat, wo er gesagt, okay, ich glaube, das ist mein Mann. Mhm. Warum er es am Ende gemacht hat, ich finde es auch mutig, aber für ihn war es, glaube ich, relativ klar so. Er hat einfach, ist halt auch ein Bauchmensch eher, wie jetzt irgendwie, und hat es dann halt durchgezogen. Ich kann es ja, am Ende war es ja nicht meine Entscheidung, sondern es war die Entscheidung von Paderborn. Aber klar, sie haben, macht vielleicht auch wirklich nur Paderborn. Ja, sie haben einfach muss man auch sagen, einen großen Erfahrungswert damit. Wenn Paderborn 13er wird und sie 13er wird und sie holen U19-Trainer, dann sagt jeder, ist okay. Damit, ja, wenn Schalke das macht, wird vielleicht der Sportdirektor das nicht überleben, weil die sagen, ja, was ist denn das für ein Quatsch?
Ja,
das hängt sicherlich auch damit zusammen.
Aber mal andersrum gefragt, aus deiner Perspektive, wenn du dann sagst, ja, der SC Paderborn wird sich bei dir melden, jetzt hat man ja zwei Dinge, wie du sagst, man weiß, in Paderborn schaffen viele den Sprung weiter hoch, also Trainer, Sportdirektoren, Spieler, egal eigentlich, welche Riege. Und dann hat man natürlich den Punkt, ja, ist Paderborn denn jetzt das Ding für mich denn der nächste Schritt? Also wie ist das? Also das würde mich mal aus der Sicht, weil wir haben jetzt gerade gesagt, wie kommt Paderborn auf einen Trainer aus der U19 des KSC, aber wie wirkt es auf den Trainer der U19 des KSC, wenn der SC Paderborn Interesse hat?
Wurde ich auch schon öfter gefragt, gerade das mit diesem Sprungbrett, aber ich kann euch sagen, ist mir scheißegal. Mhm. Also das war nicht eine Sekunde für mich ein Gedanke, dass, da haben schon... Ich meine, wir brauchen auch nicht drum herum reden. Natürlich kann es für mich auch so sein. Ja, mhm. Kann sein, dass es weitergeht, kann sein, ich höre danach auf. Ich habe keine Ahnung. Das bei mir kann alles passieren, aber es war nie für mich ein Thema, dass ich sage, das ist aber ein cooles Sprungbrett. Ich mache, glaube ich, eher das als das andere, weil, kann ich auch sagen, war jetzt nicht die einzige Anfrage aus dieser Liga, was mich auch überrascht hat, weil es ja einfach ein ungewöhnlicher Wechsel ist. Gab es davor nur von, ich glaube, Hannes Wolf, VfB Dortmund U19, VfB Stuttgart und Marcel Rapp, Hoffenheim zu Kiel. Sonst werden vielleicht mal U19-Trainer aus der eigenen Jugend. Tedesco, glaube ich, noch, Hoffenheim zu Aue. Also es sind einfach super, ist ein außergewöhnlicher Wechsel. Bei mir war es so, ich habe Benny Weber kennengelernt und klar, für mich überlegt, ist es der Mensch, mit dem ich Zeit verbringen will.
Ja, und dann war er weg.
War er weg, ja. Klar, das ist natürlich auch part of the game, ne? Also das ist halt auch Fußball, das muss man wissen, die Leute kommen und gehen, das ist eben so. Kennt ihr ja auch als Langjährige, also ihr werdet jetzt auch nicht so viel, außer Bodo, unseren Zeugwart, der
gute Bodo. Ja, genau, Bodo kennt ihr ja, glaube ich. Also,
zu Recht. Das wirklich zu Recht. Toller Mensch.
Den wir übrigens auch mal gerne einladen würden, fällt mir gerade ein, aber genau.
Kann ich nicht nur empfehlen. Für den U19-Trainer ist es natürlich speziell, wenn ein Zweitligist sich meldet. Ne? Und ich hatte ja keinen Bezugspunkt zu Paderborn, ehrlicherweise. Hatte ich nicht. Aber es ist halt dann über Benny entstanden. Dann schaut man sich Spiele an, beschäftigt sich damit, guckt, ob man da eine Vision entwickelt. Und ob dann Bilder, das passiert aber sehr natürlich, ob dann Bilder entstehen, kann ich mir das vorstellen, dort und so. Und dann so nimmt es dann letztendlich seinen Lauf. Also, ja.
Ich meine, spannend ist ja, wenn man es mal so ein bisschen detaillierter betrachtet, dass Paderborn den jüngsten Kader aller Zeiten gerade in der zweiten Liga hat, also für Paderborn. Und dass du jemand bist, der aber auch in der U19 von Karlsruhe gezeigt hast, dass du junge Talente auf alle Fälle in den Next Level bringen kannst. Also, und man hat den Kader ja im Endeffekt nochmal ein bisschen verjüngt diese Saison. Und ein Schelm möchte Böses denken, wenn man sich vorstellen, also man kann sich ja eigentlich vorstellen, dass der Benny Weber genau das vorgehabt hat, dass du ein guter Fit bist für so eine junge Mannschaft, um bei den Leuten den nächsten Level rauszukitzeln. Also ist ja eigentlich, also wenn man das so betrachtet, ist das ein Mega-Fit.
Kann naheliegend sein, aber ich traue mir auch zu, hätte mir auch nach 8 Jahren Ilshofen, wo ich keine jungen Leute trainiert hätte, hätte ich mir auch zugetraut, vom Mika Bauer und Co. das Maximale rauszuholen. Also ich glaube nicht, dass, also klar haben mir die 4 Jahre weiter Trainerdasein geholfen. Aber ich sage mal so, es ist jetzt, es war natürlich nachher ein Argument, zu sagen, wir haben eine junge Mannschaft. Paderborn ist auch ein bisschen darauf angewiesen, diese zu entwickeln und dann eventuell auch weiter zu verkaufen. Dann war das natürlich ein Argument neben taktischer Flexibilität und so war das auch ein Argument, was sie gebracht haben, kann mit jungen Spielern. Ja, aber ich kann nicht nur mit jungen, ich habe in Ilshofen nur mit Erwachsenen, ne? Die waren teilweise 10 Jahre älter als ich, das ging auch.
Ja, Erwachsene sind ja schon seit ab 18 ebenfalls nach dem Gesetz.
Wann hast du dich eigentlich entschieden, zum SCP zu kommen? War der SCP da, ich meine, theoretisch, also die Frage zielt darauf ab, theoretisch hättest du ja auch zum Erstligisten wechseln können, oder? Und das als U19-Trainer wäre schon richtig krass gewesen.
Achso, nee, das hätte ich.
Also, war danach die Entscheidung, ja? Okay.
Nee, wie kommst du drauf, dass ich
zum Weil der SCP ja ziemlich lange im Aufstiegsrennen mit dabei war.
Ach so.
Ja. Und es ist klar, dass Lukas Kwasniok uns verlässt.
Ja, gut, das hätte ich auch gern mitgenommen. Ne? Auch
gern. Okay, also war das vorher.
Aber vielleicht jetzt halt nicht Erster, sondern Zweiter.
Aber du hast gerade Namen genannt, den Mika Bauer.
Das hat Marco jetzt zwar nicht Marco jetzt überspielt, hast gemerkt. Ne?
Besser so.
Du hast gerade einen Namen genannt, den Mika Bauer. Und das ist ja ein super Beispiel, weil das ist ja ein Spieler. Ich meine, also man diskutiert ja immer Spieler und wer kommt zurück, wer ist Neues da. Und so ein Mika Bauer, muss ich sagen, hat niemand hier auf dem Schirm gehabt. Also verliehen nach Dresden, in Dresden auch jetzt nicht so viel gespielt. Also soweit ich das überblicken konnte und kommt zurück und ich würde mal sagen, in 99,99% ist das ein Kandidat dafür, der dann weiter wandert. Ne? Also der den Verein verletzt, unzufrieden, wird aussortiert und unter dir wird er zum absoluten Leistungsträger. Und ich meine, wir haben den spielen sehen unter Lukas Kwasniok in der alten Mannschaft. Der hat ja ein paar Spiele hier absolviert, auch ein paar, glaube ich, ein, zwei Start Aufstellungen gehabt und danach hat keiner gedacht, dass das in die Richtung sich wandelt. Also da, ich meine, das kann ja, klar liegt das auch an Mika, sicherlich selber, aber auch an das Umfeld, an das, was du und dein Team ihm da ermöglicht. Das ist ja Mentor. Schon eine krasse Entwicklung.
Stichwort Mentor.
Genau.
Ja. Es ist natürlich schon so, dass man, also für mich ist es ja auch, was jetzt, wenn man mal Mika betrachtet, da kann ich ja jetzt, wenn man, weil mir ja da viele sagen, wow, 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 wie du schon gesagt hast, ne, am Ende macht er das, aber natürlich braucht es vielleicht, hat so jemand dann gebraucht wie mich, ich habe einfach eine gewisse Affinität auch jetzt, ohne dass er jetzt irgendwie anders behandelt wird. Aber auch für so Spielertypen, ja, und für die Art und Weise, die ich spielen lassen will, tut es schon gut, auch so jemanden zu haben. Ich kenne ihn auch von früher aus der Jugend und weiß, wie gut er sein kann, was für ein guter Fußballer er ist. Ich habe vielleicht die Chance, dass er letztes, ich habe das als Chance gesehen, dass er letztes Jahr kein gutes Jahr hatte. Und wir haben überlegt, was ist denn die Chance darin, ja, und habe trotzdem ihn auch am Anfang kennenlernen müssen, habe ihn auch erstmal auf Positionen aufgestellt, die nicht zu ihm gepasst haben und irgendwann, ja, hat er einfach Schritte nach vorne gemacht und das, was er jetzt macht, ist für mich normal. Also er ist so gut, dass er das, was er jetzt spielt, ist nicht außergewöhnlich, sondern für mich, ich sehe das in ihm als normal an. Und das ist so, wo ich sage, von dort aus bewegen wir uns weg und nicht, das ist jetzt der Peak, sondern von dort aus bewegen wir uns weg, deswegen mag das eine Mentorensache sein oder vielleicht habe ich in dem Fall bei ihm oder auch bei anderen vielleicht versuche ich den Horizont ein bisschen weiter rauszuschieben, aber nicht, weil es utopisch ist, sondern weil ich das wirklich so sehe und da ist jetzt vielleicht ein Match, vielleicht gibt es auch andere Spieler, die jetzt schlechter sind wie unter meinem Vorgänger, das ist eh auch immer so, weil das ist
da wird mir jetzt keiner einfallen spontan.
Aber so, ich will auch noch sagen, manchmal passt es zwischen dem einen oder anderen ein bisschen besser, mal schlechter. Mika war sicherlich letztes Jahr vielleicht auch nicht so weit wie jetzt. Er hat auch gelernt aus dem letzten Jahr. wir lassen ihn jetzt auf einer anderen Position spielen. Kommen dann verschiedene Dinge zusammen. Ja.
Wobei es ein Beispiel ist, finde ich, oder so ein sehr herausstechendes Beispiel, weil halt die Entwicklung so, so krass ist. Aber im Endeffekt, finde ich, hat die ganze Mannschaft einen Schritt gemacht. Also es ist, glaube ich, wenn ich so im Kopf die Spieler durchgehe, die im letzten Jahr auch schon da waren, sind eigentlich alle einen Schritt besser geworden. Und das finde ich schon eine krasse Entwicklung, weil das gleiche Potenzial, was letztes Jahr da war, in so kurzer Zeit, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht 3 Jahre hier und konntest 3 Jahre auf die Kollegen einwirken, sondern innerhalb von kürzester Zeit das Gefüge so voranzubringen, dass man wirklich sichtlich auch eine Veränderung sieht, ist schon eine krasse Leistung, würde ich sagen. Also
wir hatten jetzt der eine oder andere Mal schon den Moment, wo wir gesagt haben, das Spiel hätten wir in der letzten Saison noch verloren oder unentschieden gespielt. Ne? Das war jetzt zum Beispiel Magdeburg, ist das neueste Beispiel, wo man so, finde ich schon, also die, ja, unter Lukas hat die Mannschaft ja auch eine Entwicklung genommen, hin von diesem totalen Offensivmonster, was unter Steffen Baumgart war, oder dieses Umschaltmonster, ne, wo alles einfach nach vorne gegangen ist, wo du 4-4 gegen Magdeburg gespielt hast oder in Köln noch in der letzten Minute.
Oder 3-3 in Dortmund.
3-3 in Dortmund nach einer 3-0-Führung und keine Ahnung was. Also ganz wilde Sachen halt. Lukas hat versucht, dann das Defensive ein bisschen mit reinzubringen. Aber da hat letztendlich ja in der letzten Saison hast die Punkte verloren in so Spielen wie gegen Münster 1-1, Ulm unentschieden und ne, also diese ganzen Big Points nicht geholt, sage ich mal so. Und das hast jetzt gerade, was natürlich in dem Lauf auch dann vielleicht leichter wird, du als Fußballer wirst besser wissen als ich, das fällt einem dann vielleicht auch leichter, aber trotzdem musst du ja diese Awareness einfach auch hochhalten, dass du die Serie auch überhaupt fortsetzen kannst. Du sagst ja auch, man wird irgendwann auch mal müde im Kopf oder ne, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jedes Spiel dann im Höhenflug gewinnt. Das finde ich ist schon ein Schritt, den die Mannschaft gemacht hat und vor allem defensiv nochmal extrem. Wie viel Gegentor habt ihr jetzt? 10?
10,
ne? Ja, das ist schon außergewöhnlich, ne, nach so vielen Spielen unter einem Tor im Schnitt.
Ja. Da kann man jetzt sehr viel sagen. Ich kann nur sagen, ich versuche als Fundament, ist mir einfach wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man einfach gerne reinkommt. So wird es euch auf der Arbeit auch gehen, wenn da eine Atmosphäre ist, wo man weiß, da kann man so sein, wie man ist und da geht man einfach gerne hin und dann ist vielleicht da noch irgendwo ein Team, ein Trainerteam, das versucht einen besser zu machen und es gut mit einem meint. Da kann man da relativ weit kommen und wir haben natürlich schon noch viel darüber gesprochen, einfach als Gruppe, warum wir jeden Tag zur Arbeit kommen und wofür wir es machen. Mhm. Und das ist schon auch etwas, das war ein Prozess, da haben wir auch Zeit investiert. Und das ist wahrscheinlich den Jungs nicht jeden Tag bewusst, aber das bin ich überzeugt, das ist meine Spielphilosophie, dass das mir das Wichtigste ist, dass man über das Warum und Wofür spricht und über das Wie, also wie will man miteinander umgehen, dass das unbewusst einfach viel vorantreibt.
Wie erlebst du denn die Stimmung von Tag 1 und auch jetzt, wenn du zum TNLZ kommst? Früher hatten wir so einen Running Gag, da haben sich die Spieler immer wegen dem TNLZ für den SC Paderborn entschieden, weil das so toll ist da und wir hatten, und dann, das war der Gag unter uns, und wenn dann wieder ein Spiel aus Magdeburg nach Paderborn gekommen ist, lag es am Trainingszentrum, weil so viele Magdeburger eine Zeit lang nach Paderborn gewechselt sind. Aber mal ernsthaft, in jedem Interview, wo man über die Jahre mit den Spielern gesprochen hat oder auch mit Trainern, war immer eines der Hauptargumente, dass die Stimmung im Team unfassbar gut ist, auch zwischenmenschlich, im Trainingszentrum, dass man da gerne hinkommt. Das hat man auch schon bei anderen Vereinen anders gehört, dass es Grüppchen gibt oder da kommt man halt, man ist halt Profi und geht zum Training und dann geht man wieder. Und das mag ja hier auch an dem einen oder anderen Tag so sein, aber man hört immer wieder von Spielern, dass das so ein Faustpfand auch des SC Paderborn ist, dass grundsätzlich in den Teams in den letzten Jahren immer eine Grundstimmung herrscht, die durchaus positiv ist und motiviert, einfach auch mit mehr Meter zu machen.
Ne? Kann ich nur so bestätigen. Und es zahlt ja genau auf das ein, was mir und Top noch wichtig ist, aber es ist sicherlich viel schon von dem da. Ich meine, wir sind einsprachig unterwegs, Wobei das jetzt nicht entscheidend ist, aber das kann an der einen oder anderen Stelle helfen. Mhm. Man muss sagen, die Transferstrategie ist ja auch, genauso wie sie es bei mir ja auch gemacht haben, und das kann ich wirklich auch so nachvollziehen, dass du eher Jungs holst, die halt von unten nach oben kommen, die noch einen gewissen Hunger haben. Für mich absolut nachvollziehbar, dass das wirklich auch so ist, ne? Wenn man Jungs von unten holt, die haben einfach den Hunger, weiterzukommen. Wie jetzt, wenn man 5, 6 aus der ersten Liga holt, für die ist es ja dann so ein bisschen Rückschritt. Und ich finde das schon cool und das merkt man auch. Ja, weil man muss die Jungs ganz selten bis gar nie anschucken, was das Thema Training, Leidenschaft, Entwicklung angeht, im Gegenteil nehmen. Und das ist schon mal cool. Und der Umgang an sich, und das ist das Nächste, auf was halt Wert gelegt wird, ist auf den Charakter der Leute. Mhm. Und wenn der Charakter sauber ist, wenn da ein respektvoller Umgang herrscht und wenn die Jungs Bock haben auf Entwicklung und die Leidenschaft da ist, dann muss man schon wirklich doof sein als Trainer, dann kann man das nicht aufhalten. Ne? Dann gilt es halt noch ein bisschen zu kultivieren und vielleicht in dem einen oder anderen was zu sehen. Aber respektvoller Umgang, Leidenschaft für die Sache, Bock auf Entwicklung und das Ganze ein bisschen moderieren, dann kann man ja Entwicklung nicht bei jungen Spielern gar nicht aufhalten. Das geht nicht.
Ich wollte gerade sagen, das muss die Gesamtmischung schon passen, ne? Weil ich meine, das ist ja das eine, auf Spieler zu setzen, die entweder irgendwo gescheitert sind oder also gescheitert in dem Sinne, dass sie nicht das geschafft haben, was sie wollten. Sie haben entweder nicht gespielt oder aus Verletzungsgründen sind nicht zum Zuge gekommen oder halt Spieler aus unteren Klassen zu holen. Das wäre ein Modell, was eigentlich jeder kopieren könnte, machen aber nicht alle, sondern es holen viele auch dann Spieler, die mal erste Liga oder so gespielt haben. Also so einfach kann es dann nicht sein. Was gehört denn dann dazu, also dass das hier so gelingt? Was denkst du nach den Monaten, die du hier bist, warum gelingt das hier über die Jahre so gut?
Und das ist jetzt ein guter Punkt, weil ich meine, ich bin jetzt da, ich habe heute dreht sich jetzt gerade viel dann um den Cheftrainer, aber ich habe ja mit den Leuten, die da sind, gar nichts zu tun. Das heißt, da steckt einfach wirklich, da steckt mit Henry, Robin Kohl, jetzt Robin Drost, Benny Weber, also absolut mitentscheidend für das, was da passiert, sind einfach die Leute, die Menschen holen. Ne? Herr Sagel, unser Präsident mit seinem Sportausschuss, die ja dann immer wieder auch Trainer oder eben dann jetzt sportlichen Geschäftsführer holen. Ne? Also das ist eher den ihr Werk. Ich war jetzt bei Transfers, der Kader stand zu 90%. Ja, und deswegen muss man einfach mal Danke sagen an die und muss die einfach mal, weil die werden jetzt selten gesehen, aber die sind ein krasser Schlüssel für den Erfolg, was Paderborn hat. Das sind die Leute, die quasi in die Akquise gehen, wenn man so will, die Leute scouten, ja, die sie nach ihrer Spielleistung scouten, nach ihrem Werdegang. Da steckt echt extrem viel dahinter. Und das sind richtig kompetente Leute, die ganz selten irgendwie in den Vordergrund treten. Deswegen, ich habe jetzt, klar, ich habe, denke ich, schon geschafft, mit meinem Team da vieles rauszuholen. Aber das aus der Gruppe, aus der ich was rausholen durfte, die war einfach toll oder die ist toll. Und dafür kann ich nichts. Das sind andere, die das gemacht haben. Das muss man einfach so sagen. Und steckt halt eine Strategie dahinter und einfach Kompetenz. Muss man
einfach
sagen.
Also ich finde das beachtlich. Es gibt ja immer wieder Fußballvereine und der SC Paderborn hat es damals unter Markus Krösche und Steffen Baumgart quasi. Ja, Steffen hat das nicht mit beeinflusst, aber Markus hat damals gesagt, der Verein muss eine Philosophie haben und dann suchen wir den passenden Trainer dazu aus. Das würde ja ungefähr dazu passen, dass du sagst, ich bin gar nicht so beteiligt, was die Spieler Auswahl angeht, die Transfers, ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird, dann.
Ja, jetzt ist ein bisschen mehr, aber.
Ja. Aber grundsätzlich würdest du sagen, ist das auch eigentlich das bessere Ding, gerade wenn, ich meine, du ja auch sagst, es in dem Beruf zieht man halt auch weiter, ne? dass der Verein quasi sein Ding zieht und nicht das, was der Trainer mitbringt. Ich meine, du hast ja die Philosophie, vertrittst sie jetzt, weil du dafür geholt wurdest auch, oder dass du da reinpasst. Ne? Aber es gibt ja auch andere Vereine, die das anders machen. Die holen Trainer und der krempelt alles um. Felix Magath hat das früher gern gemacht, zum Beispiel, als prominentes Beispiel. Ne? Wie siehst du das? Also ist das auch erleichternd für dich in deiner Arbeit, dass du sagst, okay, das Fundament ist hier eh da, das ist so und so läuft es hier und ich kann mich darauf konzentrieren, nämlich die bereits bestehende Truppe noch besser zu machen?
Ja, zu 100%. Also das andere habe ich ja schon mal gemacht, auch wenn es im ganz kleinen war in Ilzhofen. Das möchte ich nicht irgendwelche Spieleverträge aushandeln und was weiß ich. Es ist schon schön, dass da Leute gibt und die sind vor allem auch besser in dem, was sie da tun. Ich finde, das habe ich dazu eine Meinung. Es macht natürlich absolut Sinn und der SC Paderborn ist ja auch also ein absolutes Top-Beispiel dafür, dass es nicht zu sehr um Trainer gehen darf. Natürlich ist der nachher irgendwie ein entscheidender Faktor, aber man darf sich nicht vom Trainer abhängig machen, weil die Halbwertszeit ist nicht so groß bei uns. Und ist ja bei Paderborn eine Ausnahme. Meine zwei Vorgänger waren zweimal vier Saisons da.
Mhm.
Ja, find mal noch einen Verein, der wirklich zwei.
Mir fällt da immer der SC Freiburg ein, ja.
Ja gut, die haben, gut, klar, davor, ich weiß nicht, wer war denn vor Streich? Wobei vor Streich.
Robin Dutt.
Wie lange war der da? War der auch
länger? Der war nicht so lange, aber der davor, der war auch ziemlich lang.
Ja, also, ja, es ist selten.
Es ist ein Kommen und Gehen. Ne? In general. Und ich würde, also nochmal, SC Paderborn gibt ja die Antwort drauf. Ich denke, es macht absolut Sinn. Ja.
Also Heidenheim ist mir gerade nicht eingefallen.
Ja, genau, Heidenheim ist auch noch mit Schmidt. Aber es gibt, ich meine, Fußballvereine, ich meine, die stehen zwar immer stark im Fokus, immer sehr viel Pressepräsenz. Im Endeffekt sind es aber mittelständische Unternehmen, die teilweise auch hochdefizitär arbeiten und trotzdem existieren. Also ich habe heute gesehen, dass Schalke wieder eine Anleihe rausbringt, also über 75 Millionen, ne? Viel Spaß. Also etwas, wo ich nicht investieren würde, aber ich meine, da wird ja massiv auch Geld verbrannt. Und wenn ich immer wieder die Philosophie mit Trainer wechsle, ja, kostet halt immer Kohle, ne? Und muss nicht immer funktionieren. Andererseits Paderborn, ich meine, ein, zwei Fehltritte und also sind bei uns dann auch vielleicht kriegsentscheidend. Ne? Also so viele Fehltritte können wir uns nicht leisten. Das heißt, es muss schon immer sitzen. Und es ist schon beeindruckend, dass es in den letzten Jahren eigentlich immer sitzt. Also seit Baumgart, muss man sagen, gab es keine Fehlentscheidung. Ne? Also das, oder wenn es mal was gab, war es, glaube ich, vertretbar. Es ist schon sehr beeindruckend, das stimmt.
Also ich glaube, ihr könnt wirklich froh sein, Paderborner zu sein, ehrlich. Also ich finde, das ist doch seriös, es ist nicht wild, es ist irgendwie down to earth, es ist, wie gesagt, demütig und trotzdem großdenkend. Also ich finde die Kombination, die da vorherrscht, wirklich toll und ja, finde ich cool. Also ich glaube, ihr könnt stolz sein, aber froh sein, dass ihr Paderborner da seid. Soweit ich das jetzt nach einem halben Jahr oder halbes Jahr ist nicht mal.
Nee, das ist schon ein Prädikat. Das ist ja schon eine Auszeichnung. Bei den Spielern ist es eher fluktuierender geworden als bei den Trainern inzwischen. Das ist ja auch ein Zeichen, dass so. Für die Fans ist natürlich manchmal doof, für die Spieler ist natürlich ein positives Zeichen, weil sie sich weiterentwickeln können und weil es ja auch eine Anerkennung ist, wenn man dann nochmal ein Angebot von einem höherklassigen Verein bekommt oder sowas. Aber durchaus, also das ist schon sehr angenehm. Ne? Also ich möchte nicht, weiß nicht, Schalke hast du gerade genannt, Marco, da verstehe ich schon, dass man Schalke-Fan ist, aber bei bestimmten Clubs möchte ich einfach, oder weiß ich nicht, da muss man schon arg in der Region verankert sein, dass man da dann gerne hingeht, wenn das quasi gefühlt viermal in der Saison durchwechselt. Ich nenne nicht noch weitere Vereinsnamen.
Ja, genau. Kurzer Check, wir hatten vorhin mal eine Stunde abgemacht, jetzt sind wir bei knapp anderthalb schon. Geht's noch, oder?
Ja, alles okay. Alles okay.
Ja, super. Genau, und ich meine, Paderborn, und wo endet es? Ich meine, also diese 8 Siege in Folge, Tabellenführer in der ersten, in der zweiten Bundesliga, ist ja, im Moment total toll. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass das so weitergeht. Ich glaube, der eine oder andere kommt schon mit der Erwartungshaltung oder die Erwartungshaltung bildet sich schon im Kopf. Was würdest du sagen, ist für Paderborn machbar? Also im Rahmen der Möglichkeiten, die Paderborn hat, vom Budget, vom Umfeld her, wo sind die Limitationen?
Ja, da sehe ich mich nicht fähig dazu, darauf anzuworten. Da bin ich noch zu jung. Ich bin seit 4 Monaten da. Am Ende, ich glaube schon, dass viel geht. Ich habe schon die Vision, dass viel geht. Jetzt müsste man viel definieren. Das werde ich aber hier nicht tun. Aber ich kann es jetzt nicht abschätzen. Ich kann uns nicht vergleichen mit anderen. Wie gesagt, ich bin im Profisport oder im Profibereich als Trainer selber Novize. Ich brauche erst dafür mal ein Gefühl. Also ich will nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen, sondern dazu kann ich einfach keine wirklich fundierte, ehrliche, echte Antwort geben. Aber ich habe schon eine Vision.
Ich meine, lässt er sich jetzt nicht locken.
Ja, das hat sich, glaube ich, ziemlich schnell etabliert oder war sehr schnell sichtbar auch am Spielsystem, dass du da eine sehr klare Vorstellung davon hast und sehr stringent diese Vorstellung auch umsetzt. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant.
Hast du denn, hast du so einen Moment gehabt? Ich habe mir die Frage so aufgeschrieben, ich formuliere sie aber mal ein bisschen anders, wo du gemerkt hast, das ist meine Mannschaft. Also das ist so, das ist jetzt der Punkt erreicht, wo du gedacht hast, okay, cool, wir sind jetzt so eine Einheit geworden. Ich meine, es wird gar nicht drauf raus, ob das nach 2 Wochen war oder so, sondern ob du diesen Moment einfach hattest, ne, wo du gedacht hast, cool, das passt, glaube ich, sehr gut. Die Jungs machen mit.
Doch, schon im Trainingslager bei unserem Hüttenabend, als wir
Okay,
uns
so doch,
alle,
so schnell.
ja, nachdem wir alle 3 Liter stilles Wasser Ex getrunken hatten und uns dann in den Arm lagen und gemeinsam gesungen haben, dachte ich, geil. Weil für mich war es schon immer so, ich meine, ich bin schon ein Dorfkind, ich bin Vereinskind, und was mir natürlich gefehlt hat, ist so im Amateurbereich bei diesen Vereinen, wo es viel um Gemeinschaft einfach geht, ganz viel. Deswegen ist man in so einem Verein, Fußballverein, es geht um Gemeinschaft. Da hat mir immer so das Professionelle gefehlt. Das habe ich ja da versucht, so ein bisschen reinzubringen in Ilshofen, ohne das andere zu verlieren. Und je höher es geht, desto mehr würde ich sagen jetzt, kenne ich jeden Verein, aber geht so ein bisschen das Thema der Gemeinschaft verloren. Und mein Wunsch war immer, dass ich das irgendwie mixen kann. Und mein Gefühl ist schon, dass ich da am genau richtigen Ort bin. Und das eine ist ja klar, wir können jetzt über Fußballinhalt Taktik sprechen, also wie es schaut das Spiel aus. Da sehe ich schon Elemente, was mein Team ausmachen soll, aber da geht es auch nicht nur um mich. Wir haben gemeinsam besprochen, wie unser Spiel aussehen soll. Und das sehe ich. Aber für mich war auch abseits des Platzes halt einfach wichtig. Und da. Das war schon so ein Moment, wo ich sage, ja, das ist geil, das gefällt mir. Daraus kann viel entstehen. Weil einfach aus so einer Gemeinschaft viel passieren kann. Und auf so einem gemeinsamen Hüttenabend. Und ja.
Jetzt reden wir die ganze Zeit immer über diese ganzen positiven Sachen. Wie
Ja.
gehst du denn damit um, wenn auch mal was zumindest limitiert Negatives passiert? Nehmen wir mal die erste Halbzeit gegen Magdeburg letzte Woche. Hast du ja auch danach gesagt, war jetzt nicht unser bestes Spiel und die erste Halbzeit war, glaube ich, auch noch mal deutlich schlechter als die zweite Halbzeit. Ich meine, da hat man ja schon gesehen, das Spielsystem, also oder die Idee ist nicht aufgegangen. Philipp Bibia musste schnell runter. Es war vielleicht auch nicht sehr zuträglich. Magdeburg kam die ganze Zeit über die linke Seite durch, also deren linke Seite. Ich meine, du hast ja, wenn ich das richtig gesehen habe, 45 Minuten eigentlich nicht eingegriffen, großartig, zum Beispiel, also jedenfalls nicht für mich sichtbar. Hältst du das dann aus und sagst, das wird schon? Oder wirst du dann innerlich wuschig, wahnsinnig und wirst dann am liebsten selber wieder die Schnur schnüren? Also, wie gehst du damit um mit? Weil das ist ja ein partieller Rückschlag. Also ist eine Drucksituation, die ja vielleicht auch entsteht, ein bisschen. Was denkst du in dem Moment?
Es ist von beiden etwas dabei. Also es ist schwer auszuhalten. Also es ist wirklich schwer auszuhalten. Und gleichzeitig gilt es natürlich als Kopf dieser Gruppe letztendlich auch Ruhe zu bewahren. Also da muss man eigentlich sehr oft antizyklisch handeln. Aus meiner Sicht, das ist meine Überzeugung, auch gerade was dann eine Halbzeitpause angeht, ne? Wenn alle erwarten, jetzt kommt er rein und dreht durch. Und dann ist es immer super situativ. Ich meine, wir gewinnen 7-mal und wir waren 7-mal von diesen 7 Spielen laut Daten waren wir 7-mal die bessere Mannschaft. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir da mit Glück gewonnen haben, sondern wir performen sogar unter laut Statistik noch. Und jetzt ist es halt nun mal so. Und ich habe ja 7-mal vorher gesehen, dass wir viele Dinge richtig machen. Und jetzt habe ich dann eine Halbzeit gesehen, wo wir vieles von dem, was wir schon richtig machen, nicht richtig machen, sondern dass es wirklich schlecht läuft. Und es ist Teil dieses Spiels. Also sehr oft spielt dann am Tag eine Mannschaft schlecht und die andere gut. Das ist, wenn da jedes Mal dann alle durchdrehen von der Mannschaft, von den 50%, die schlecht spielen, ja dann gute Nacht. Und trotzdem ist es dann hart, weil man nimmt sich natürlich was vor, man fühlt sich hauptverantwortlich für das Auftreten dieser Mannschaft und dann gelingt es nicht und man wird auch teilweise dann, muss man sagen, hergespielt. Dann ist es echt schwer auszuhalten in so einem Stadion. Und auf der anderen Seite gilt es immer wieder kurz, kommt dann bei mir, hey, entspann dich, geh ins Vertrauen. Aber das passiert natürlich auf den Siegen davor. Wenn ich jetzt 6-mal verloren hätte, dann ist es natürlich einmal schwieriger. Ja, und das so war auch die Halbzeit. Einfach entspannt bleiben, durchatmen, uns das einfach auch mal zugestehen. Wir müssen ja mal überlegen, wer das spielt. Kann jetzt nicht von denen erwarten, dass sie jede Woche einfach die bessere Mannschaft in der zweiten Liga ist. Dafür haben wir dann den Kader auch nicht, muss man einfach so sagen. Mhm. Und selbst Bayern spielt mal eine schlechte Halbzeit bei Union Berlin. Und das ist halt dann mal so. Aber auf deine Frage zu kommen, es kommt wirklich beides. Ich tue mich schwer, das zu akzeptieren, weil ich schon auch möchte, dass wir das anders spielen. Aber es ist halt schwer einzugreifen in dem Moment. Und dann heißt es Vertrauen. Vertrauen. An dem Tag war es auch ein bisschen hoffen, dass wir in die Halbzeit kommen und in der Halbzeit 1-2 Dinge anpassen.
Bei mir ist ein anderer Moment von dir hängen geblieben, aber gar nicht. Also du meintest ihn, glaube ich, negativ, hast ihn aber nicht ultra negativ nach dem Spiel gebracht. Es war in einem anderen Spiel, hast du einen Satz gesagt. Der ist, glaube ich, bei vielen auch untergegangen, weil der Halbsatz hinten dran war. Da haben wir so auf dem Niveau von Trainingsauftakt gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
War das gegen? Aber ich überlege gerade, welches Spiel das war.
Ich habe auch gerade überlegt, war das gegen Fürth? Ich müsste es nochmal raussuchen. Das Statement ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich fand aber.
War das nicht jetzt?
Nein. Okay. Ich suche es nochmal raus, dann. Ist aber auch gar nicht so wichtig, wann es war, sondern ich fand beachtlich in dem Moment, es gibt ja Trainer, die sowas dann anders betonen und du hast es eher mit einem Grinsen oder einem Lächeln halt gesagt, so nach dem Motto, wie du es passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast, es ärgert mich oder es hat mich in dem Moment geärgert, aber ich weiß auch einzuschätzen, dass das eine richtig junge Mannschaft ist, die natürlich auch Dellen hat in der Konstanz, in der Leistungskurve. Das finde ich recht sympathisch immer, weil ich etwas ganz schlimm finde, ist, wenn man öffentlich Menschen bloßstellt, weil sie irgendwas nicht richtig gemacht haben. Ne? Und das machst du nicht. Du machst ja im Umkehrschluss sogar, dass du Spieler richtig krass lobst. Du hast es bei Mika gemacht, du hast es bei Laurin Kurda auch gemacht. Ne?
Ja, ich habe aber auch kein Problem, wenn es so ist. Also ich meine, es geht auch nicht um Bloßstellen, aber auch zu sagen, dass Jörg Scheller eine dumme rote Karte gegen Fortuna Düsseldorf gekriegt hat und Felix Gessen. Ja. Man darf ja auch über Fakten sprechen. Ich meine,
das stimmt, aber es ist was anderes, als wenn man sagt, dass ein Torwart nicht das Niveau hat, um noch im Tor zu stehen. Du musst nicht kommentieren, du brauchst es nicht kommentieren. Nein. Ich sage nur als Beispiel.
Ich habe halt einfach die Grundannahme und wirklich jeder gibt jederzeit sein Bestes und das weiß ich auch bei den, das weiß ich bei jedem Menschen, alles andere macht gar keinen Sinn und mal gelingt es und mal nicht und deswegen finde ich, muss man auch immer die Balance halten. Ich werde jetzt auch Mika Bayner den Himmel loben, deswegen sage ich, für mich ist das sein normales Niveau. Ich erwarte das von ihm, weil ich das sehe, dass er es kann. Und wie gesagt, jeder gibt jederzeit sein Bestes, daran glaube ich und das sehe ich und dann ich weiß auch, ich überlege gerade auch, welches Spiel das war. War es nicht? War es Bielefeld?
Das beschäftigt dich, ne? Jetzt könnte auch Bielefeld gewesen sein.
Bielefeld am Anfang. Ja. Echt verteidigt
wie. Bielefeld, erste Halbzeit,
ja. Das war Bielefeld, ja. Tatsächlich war es das. Dann hast du gesagt, da Bielefeld. Haben wir verteidigt, wie als ich beim Trainingsauftakt zum ersten Mal mit der Mannschaft hier Ja. War, ich musste tatsächlich sogar lachen in dem Moment und habe bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch direkt, ich fand es total lustig, die Aussage. Weil es so ein bisschen, du meintest es wahrscheinlich gar nicht so lustig, aber in dem, es kam einfach witzig rüber.
Ne? Also. Ja, nee, ich habe es nicht lustig gemeint, es war einfach Tatsache, was ich gesehen habe und was mich verwundert hat, weil es super oft davor ja gut funktioniert hat. Da wundert man sich dann schon, aber es ist halt, es ist ja spannender Sport.
Aber jetzt mal, jetzt, also wir können ja auch vielleicht dann langsam so ein bisschen ausklingen. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Das wäre cool, wenn wir die nochmal kurz durchgehen könnten. Aber gibt es denn nichts, was Schlechtes in Paderborn? Oder es muss ja nicht schlecht sein. Sag mal, anders formuliert.
Potenzial.
Was man noch besser machen könnte.
Ja, doch, klar, darüber sprechen wir auch. Aber für mich, also.
Jetzt gar nicht in der Mannschaft oder an den
Spielern.
Ich
hätte jetzt nichts gegen einen Hybridrasen im Stadion. Weil natürlich zwei Mannschaften drauf spielen, ist einfach eine Challenge. Das Spiel wird sich verändern. Also das muss man sagen. Das hat sich jetzt schon verändert. Wenn ihr Spiele anschaut gegen Bochum, gegen Kaiserslautern, das ist ein anderes Spiel wie gegen Greuther Fürth oder gegen Bayer Leverkusen ab Minute 60, 70, 80. Das ist dann nichts mehr für Feinschmecker. Weil es ist einfach anspruchsvoll, ne? Für den Platz, für die Greenkeeper, für so. Aber ansonsten gibt es immer was, aber so das meiste für den Moment und nochmal, es hat sicherlich auch mit den Ergebnissen zu tun, ist schon positiv. Und für mich, wenn jetzt hier, keine Ahnung, wenn ihr nach mir. Keine Ahnung, Julian Nagelsmann holt, der Bayern gesehen hat und Leipzig gesehen hat, dann wird er was anderes sagen. Aber ich komme von der U19 vom KSC. Ich bin in Containern gesessen, wo es nach Urin gestunken hat, 4 Jahre. Also ich will sagen, für mich ist das alles wirklich Luxus und ich würde aber auch trotzdem, fallen mir natürlich Dinge auf, aber es ist wirklich, ich finde es super angemessen. Auch das Trainingszentrum, es ist nicht drüber, aber auch nicht drunter. Also es ist jetzt nicht High Class und High Society und so, sondern es ist für mich wirklich genau richtig für den SC Paderborn. Ich finde, wir haben zwei tolle Trainingsplätze. Also
es sollen ja noch mehr werden.
Klar, Thema Infrastruktur ist natürlich eine. Aber für den Moment sage ich, wie gesagt, außer der Platz im Stadion, weil der verändert natürlich wirklich auch Taktiken, muss man einfach so sagen.
Und wird der Rasen jetzt eigentlich gewechselt in der Pause? Weil, also nach dem Doppelspieltag, erst ihr, dann die U21.
Die Idee ist, ihn drin zu lassen. Das Wetter, muss man sagen, ist ja wirklich erstaunlich gut. Das heißt, Sonnenschein.
Morgen 17 Grad.
Ja, das ist ja schon nochmal Wachswetter.
Nächste Woche Dienstag 2 Grad.
Ehrlich?
Ja. Oder 5 oder irgendwas.
Ja, es wird kalt, der Winter kommt. Ja, genau. Aber gut, alles klar. Hey, dann lass uns doch nochmal, Kevin, es sei denn, du hast noch irgendwas ganz Brennendes.
Ganz ehrlich, wir haben ganz viele Notizen noch, auch zur aktuellen Sportsituation. Ich finde, das Gespräch ist aber so läuft cool gut, verlaufen.
Kevin. Läuft gut. Ja? Bis zur aktuellen Sportsituation, es läuft gut.
Läuft gut, reicht ja. Ja, ich meine, du hast ja vorhin was gesagt, das besprechen ja alle mit dir. So. Und ich finde es ganz cool, dass wir heute einen anderen, viel größeren Mehrwert geschaffen haben, in dem die Leute wirklich, und das ist ja immer unser Ziel, in all den Gesprächen, die wir hier führen, dann wirklich mal so ein bisschen Blick hinter die Kulisse bekommen, den Werdegang bekommen und nicht erst ab dem ersten Profiverein, sondern was davor passiert ist. Das haben wir ganz oft schon hier gehabt. Ne? Wir haben hier schönste Geschichten. Ich empfehle dir, die Folge mit Steffen Baumgart anzuhören von damals. Wir schicken sie dir auch gerne zu. Der sitzt am Küchentisch.
Ich glaube, die findet er auch selber.
Ja, der sitzt in dem Moment am Küchentisch, wartet auf seine Tochter, die vom Flughafen kommt und so weiter. Das ist einfach, das sind halt so Sachen, die cool sind. Und dann, das macht dann auch Spaß, solche Gespräche. Deswegen.
Das ist immer nur so cool, weil wir so cool sind, Kevin.
Nein, weil wir uns, aber ich glaube, das ist ohne eingebildet zu klingen, wir versuchen das halt schon auch dann mit euch zu beschäftigen, mit sich die Zeit nehmen und mit uns zu sprechen. Ist ja auch nicht normal, dass du hier bis 22 Uhr sitzt mit uns. Du könntest ja auch was anderes tun an deinem Abend.
Ja, und, Und um das zu verhindern, bis 22 Uhr können wir ja jetzt
auf die... Es ist jetzt 21.48 Uhr.
Nein, aber ich meine, wir haben eine Stunde gesagt und weiß nicht, also ich mein, du hast ja auch Familie und weiß nicht, das, genau.
Ja, da. Aber ich meine, es gibt jetzt euch als Padercast, es gibt ja jetzt nicht 10 weitere, ich finde, ihr macht ja einfach, das ist ja was Cooles, ihr berichtet über den Verein nochmal, ich finde, Fans... Es steht und fällt, weiß ich nicht, aber es ist wirklich, es ist absolutes i-Tüpfelchen, es ist geil. Deswegen, ich sehe das auch als ein Wir. Also ihr seid auch wirklich Teil dieses Teams, ihr seid Teil von dem, was wir da machen. Und deswegen, mache ich das einfach gerne. Ja, und wir machen es ja nicht jede Woche, dann ist es natürlich irgendwann ermüdend, aber ich finde...
Guck mal, wann wir in der Rückrunde wieder miteinander sprechen.
Genau, also Lukas Kwasniok war auch zweimal bei uns. Also, okay. Also wenn du es 4 Jahre aushältst, dann sehen wir uns bestimmt nochmal wieder in diesem Format. Ja, genau. Oder wir machen einen Aufstiegs-Badercast oder irgendwie sowas mit dir. Vor 4 Jahren. Genau, und jetzt aber zum Thema mit den Fragen. Also wir haben aufgerufen, dass Fragen eingereicht werden. Wir haben sie sowohl in Textform wie auch in Sprachform bekommen. Also die Texte würde ich vorlesen, die Sprachnachrichten würde ich dann einmal vorspielen, hochprofessionell mit meinem Handy, weil ansonsten geht hier ja das ganze Setup kaputt, wenn ich das einspiele. Genau, also die erste Frage von Nebur Holzmann über Instagram reingekommen. Meine Frage an Ralf Kettemann. Er versprüht ab Minute 1 stets nur Good Vibes only, was mir an und für sich gefällt. Ich frage mich aber, ob er auch anders kann. Es kann ja durchaus mal vorkommen, dass er als Trainer die Zügel etwas anziehen muss. Kann er auch Bad Boy? Oder wie hilft er sich in solchen Situationen? PS, bis hierhin vielen Dank für deinen Einsatz für unseren Verein.
Das ist ja schon mal lieb. Also bei mir ist natürlich nicht immer Good Vibes only, also bei mir persönlich, es gibt auch Tage, wo es mir jetzt persönlich schlecht geht, das ist ganz normal. Und was die Jungs angeht, wir haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen, auf dem Platz, neben dem Platz, und wenn jemand wenn er sich daneben verhält, dann ist auch nicht Good Vibes only. Ich bin da niemand, der laut wird und rumschreit, aber der schon klar darauf hinweist, und so sehe ich auch meinen Job, dass die Person sich in unserem Rahmen, den wir definiert haben, zu bewegen hat. Und dann kann das auch mal klarer sein, aber nie laut oder find keiner, der rumschreit.
Also du wirst nicht laut?
Also nur am Spielfeldrand, sinnloserweise, weil ich eh nicht gehört werde. aber da habe ich das Gefühl...
Dann entschuldigst du dich noch beim Schiedsrichter, ne?
Ja,
für die gelbe Karte.
Gar nicht... Ja, auch Richtung Spieler halt. Ne? Da werde ich schon, das ist impulsiv, aber das ist halt während in den 90 Minuten ist auch was anderes. Kriegen sie ja eh meistens damit. Aber nee, ich meine, also richtig laut, ich habe ja viel Feedback auch gekriegt von meinen Spielern, weil ich es mir auch mal eingeholt habe, und ich weiß, dass viele oft damit gerechnet haben, aber es kam nie was. Und jetzt nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern weil ich es nicht bin und nicht fühle. Und auch, muss sagen, im Schreien wird zwar eine Stimmung überbracht, aber nie der Inhalt so irgendwie. Das ist, und ich finde, wenn man jemand anschreit, dann ist man nicht miteinander verbunden, sondern eher getrennt. So, und ja. Nee, aber gut, weil Sony ist natürlich nicht immer in der Tagesreihe. Nee. Mhm. Vor allem, wenn sich jemand menschlich kacke verhält in der Gruppe, dann wird es auch mal klarer und ein bisschen doofer. Ja, wenn jemand schlecht spielt, dann nicht. Aber, ja. Mhm.
Soll ich eine vorlesen so lang? Du suchst es.
Ja, von Simon Rieks habe ich die jetzt vor mir. Wenn du die vorlesen willst, kannst du es auch.
Ja, also ich glaube, die zweite Frage zu Mika und zu Laurin Kurda, die haben wir ja schon beantwortet. Und die erste, glaube ich, auch, was der Unterschied in der Trainingsgestaltung zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich ist. Du hast ja schon gesagt, schon ein enormer Sprung, glaube ich, ne?
Vor allem was Trainingssteuerung angeht, weil das war tatsächlich ein Fremdwort für mich. Die haben wir schon durchgejagt, die Jungs die letzten Jahre, weil die schon sehr belastbar waren. Beziehungsweise die Intensität ist einfach schon nochmal eine krass andere. Und deswegen muss man einmal mehr Rücksicht drauf nehmen, was das Thema Frische angeht. Wie lange trainiert man, was trainiert man. Aber da habe ich ein tolles Trainerteam, das mir da extrem dabei hilft, ja, da das richtige Maß zu finden.
Und der Simon fragt noch, wäre es eine Überlegung, Marino und Tigges öfter als Doppelsturm agieren zu lassen? In meinen Augen würden sich die beiden gut ergänzen. Tigges könnte die Bälle gut gegen die gegnerischen Abwehrspieler festmachen und an den schnellen Marino weiterleiten.
Haben wir gegen Magdeburg gemacht, war beschissen.
Ich wollte es nicht sagen. Das ist lustig, die Frage kam vor dem Spiel. Ne? Also sie hat ja schon vor dem Magdeburg-Spiel ja, deswegen. Aber ich wollte sie trotzdem vorlesen, weil ich genau erhofft habe, dass du das sagen wirst.
Ja, wobei den zwei ist auch zuzutrauen, dass man das macht und es läuft hervorragend. Ja. Also nur weil das jetzt da nicht lief. Ist auf jeden Fall eine Überlegung.
Sehr schön.
Haben wir ja gemacht, genau.
Genau. Jetzt mache ich mal das nächste vom Rolf. Also so viele haben wir auch nicht, also keine Angst. Vom Rolf Eichhorn. Und zwar hat er die Frage, 7 Siege mit je einem Tor Unterschied geholt. Spricht das für die Abwehr oder gegen den Angriff? Und Riesenlob für die fantastischen Einstand bei uns.
Erstmal Dankeschön, Rolf. Kann man pauschal ja nicht sagen, weil es hätten ja auch Siege mit die 6-5 ausgehen können, wäre auch ein Torunterschied. Also es waren ja auch mal ein 4-3, ein 2-1, ein 1-0. Es spricht einfach für einen guten Spirit und es spricht, ja, deswegen, ich finde, kann man so nicht beantworten, ehrlicherweise. Ja. Aber was man sagen kann, wir verteidigen schon wirklich alle. Und ich weiß, Tigi kriegt ab und zu mal so, als Stürmer sagt man, Mensch, Mensch, Mensch. Aber was der Typ da vorne abrackert, ist wirklich surreal. Der läuft mit am meisten, hat die meisten intensiven Meter. Und es ist kein Zufall, dass seit er da vorne spielt, wir auch ganz viel zu Null gewonnen haben und auch viel gewonnen haben.
Also das hat Steffen Baumgart damals schon gesagt. Der hat schon damals gesagt, der Michel ist der erste Verteidiger.
Jetzt hast du natürlich einen Spieler genannt, der bei Kette nicht mehr so viel spielt.
Ja gut, aber damals, ist ja schon ein bisschen her, hat er hier die zweite Liga zusammengeschossen.
War auch noch ein bisschen jünger. Ja.
Ja genau, es waren andere Zeiten. Ja. Gut, dann machen wir mal das nächste vom Dominik H. Der hat was gesprochen für uns.
Ja, hallo, grüß dich. Meine Frage an dich wäre...
Sorry, das ist ein bisschen schnell. Moment, machen wir einmal anders. Moment. So, und jetzt fangen wir nochmal an.
Ich wäre, wo du im Sommer zum SCP gekommen bist, hast du ja bestimmtes Spielsystem gehabt. Ist das immer noch dasselbe, was du im Kopf hattest? Oder hast du zwischendurch jetzt mal wieder umgestellt, dass du gesagt hast, das klappt doch nicht so, wie ich mir das bei Amtsantritt vorgestellt habe? Und hast dann irgendwann mal umgestellt? Und ja, klar, sprechen jetzt 8 Siege in Folge eine deutliche Sprache, das ist richtig. Aber ist das so, wie du ursprünglich gedacht hast, in Paderborn Fußball zu spielen? Oder hattest du ganz andere Sachen im Kopf? Hattest du eine ganz andere Idee? Liebe Grüße und ja, weiterhin viel Erfolg. Ne? Alles Gute. Ciao.
Dankeschön. Ich habe nicht an Systeme oder eine Art und Weise, natürlich hat man es so ein bisschen im Kopf, aber nicht irgendwie in der Systematik gedacht. Wobei man sagen muss, dass Paderborn, es war schon klar, dass es gegen den Ball eher eine 5 wird oder eine 3, wie auch immer das definieren will. Also, dass man nicht mit Viererkette verteidigt. Dafür war der Kader einfach nicht ausgelegt. Aber nein, für mich war es erstmal auch ein Kennenlernen, ein Gucken, ein Schauen. Und für mich ist es auch kein, man muss spielen, wie ich das will, sondern es ist eher ein Gemeinschaftsprojekt, auch mit einer Truppe irgendwo. Es muss halt passen. Deswegen war es erstmal auch ein Anschauen, was passt zu der Truppe. Also ich bin da eher Pragmatist als jetzt irgendein Idealist.
Gut, dann die letzte Frage.
Ja.
Lieber Podcast. Moin, lieber Herr Kettemann. Ja, ich hätte mal eine Frage bezüglich der Arbeitsweise, vor allem zwischen den Mannschaften. Wir haben ja eine relativ erfolgreiche U21 bzw. U23, die jetzt ja auch eben mit der vierten Liga nicht allzu schlecht dasteht bezüglich der Erfahrungswerte, die man sammeln kann, auch der Arbeitsweisen, die man dort wahrscheinlich lernt. Jetzt kommst du ja selber auch aus dem Bereich mit den U-Mannschaften und da würde mich mal interessieren, wie im Grunde dieses Verhältnis ist, wie du dir Spieler vielleicht hochziehst, beziehungsweise wie du auch mit dem Trainer oder dem Trainerstaff zusammenarbeitest für die U-Mannschaft und im Grunde genommen, ja, welche Freiheiten du hast, beziehungsweise welche Absprachen es da vielleicht auch gibt, wie weit man denn überhaupt gehen darf, weil man weiß ja auch, wenn man jetzt nur wildern würde, dann wäre es ja auch ein bisschen schwer für die U-Mannschaft so zu bestehen. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und was ich nochmal gerne fragen würde, was war denn das für eine Ringereinlage, die du mit dem Athletiktrainer bei Magdeburg-Spiel hast, vor der Kurve? Das hat man auch gut im Video gesehen. Fand ich ziemlich witzig. Kannst du ja mal vielleicht einen Satz zu sagen. Naja, ansonsten auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute. Vielleicht auch noch ein paar Siege am Stück. Und wenn, ist auch nicht schlimm. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen, dass wir so gut dastehen. Also Top-Arbeit, es macht richtig Spaß. Es fühlt sich irgendwie komisch an zu sehen, dass wir Erster sind mit so vielen Punkten. Also ich weiß nicht, ich denke mir immer so, ja, es gibt keine Mannschaft, die eigentlich so dominant in der zweiten Liga ist. Und irgendwie merke ich jetzt gerade so, Moment, irgendwie gehören wir doch dazu. Wir stehen ja ganz oben und wir haben halt echt eine Siegesserie, wo man bei jedem anderen Verein sagen würde, ja, die dominieren jetzt gerade so die Liga, es ist eine Mannschaft, die aufsteigt. Komisches Gefühl, aber schön, dass es sowas auch gibt. Dann alles Gute und bis dahin.
Eine lange Fragestellung.
Diverse Fragestellungen, aber erstmal, ja, sorry für das komische Gefühl, wobei es ja irgendwie schön ist, hat er gesagt noch. Die Ringereinlage, ja, da wollte ich nur zeigen, wer der Stärkere ist, was mir nicht gelungen ist. Sind halt zwei Spielkinder unterwegs.
Ja, du hast sie nicht auf den Boden gekriegt, also ich war nicht weit weg von euch.
Ja, ja.
Hab's gesehen.
Ich meine sogar, dass er es geschafft hätte, aber aus Respekt vor der Außenwirkung hat er es, glaube ich, nicht gemacht. Und das andere ist, also die Zusammenarbeit ist wirklich überragend. Jetzt ist es so, dass ich gar nicht so viel im Austausch bin, was mir auch nicht ganz, was nicht mein Ideal ist, habe ich mir anders vorgestellt. Aber ich merke einfach mit Fußballlehrer und einfach einer neuen Aufgabe, also die Kapazitäten sind begrenzt, deswegen Uwe Hünemeyer und Tommy Bertels, der Trainer der U21, die sind im regelmäßigen Austausch. Wir haben kurze Wege, wir trainieren zur gleichen Uhrzeit. Tommy erfüllt seinen Job da überragend. Wir haben wirklich immer die Möglichkeit, ohne ein komisches Gefühl auch mal einen Spieler hochzuziehen. Und das erleichtert das Ganze wirklich. Und da muss man wirklich Danke sagen an Tommy und an sein Team und auch an Hühne, der das Ganze moderiert. Ja, wie gesagt, ich bin da gar nicht so. Ich wünsche mir, ich hätte noch mehr Austausch, auch wenn wir haben ein gutes Verhältnis, aber es ist einfach irgendwann, die Kapazität ist begrenzt. Und mein Auftrag ist es eben, Punkte für die erste Mannschaft zu holen erstmal und dann wird das andere wird kommen, je länger ich da sein darf, von dem her.
Du hast ja natürlich auch zwei Vereins. Ich nenne sie jetzt mal Legenden, das ist ja mal ein hochtrabendes Wort, aber zwei Typen, die sehr verankert im Verein sind, ist das, das fällt mir jetzt zu dem Punkt vielleicht noch ein als ergänzende Frage, ist das auch ein großes Faustpfand, dann solche Leute in seinem Team zu haben, die den Verein und das Umfeld kennen, die auch eigentlich über ihre Karriere beim Verein von den Fans geliebt wurden für das, was sie da getan haben?
Also auf jeden Fall ist es ein absoluter Mehrwert, ja. Aber den bräuchte Hühne nicht, weil er auch so einfach ein Top-Trainer ist. Sehr leidenschaftlich. Klar, er liebt den Verein.
Kickt ja auch noch nebenher.
Kickt auch noch nebenher, genau.
Ich glaube, der war sogar Torschützenkönig letzte Saison oder sowas.
Aber da würde ich jetzt ungern viel drüber reden.
Okay.
Da wird es dann sehr viel darum gehen, auch in der Kabine wieder. Von dem her, nee, ist schon toll, dass Hühne da und Tommy auch als Ex-Spieler, dass die solche wichtigen Funktionen haben. Finde ich eine gute Lösung vom Verein.
Gut. Danke für deine Antworten. Wir hatten noch welche von Mona, aber ich glaube, die haben sich erledigt schon während der ganzen Sendung. Doch trotzdem, Mona, eine sehr treue Stammhörerin von uns. Deswegen danke da auch nochmal.
Liebe Grüße an Mona.
Ja, da ging es auch nochmal um deinen Entschluss, Lehramtsstudium, Fußballkarriere, also Trainerkarriere und so weiter und so fort. Also das, was wir vorhin intensiv hatten. Und wann du deinen Stil als Trainer, ja, wie du den versuchst umzusetzen, woran du dich orientiert hast an den Fähigkeiten, ob du dich auch an den Fähigkeiten der einzelnen Spieler orientierst oder wie du da versuchst, das perfekte Team daraus zu mischen. Ne?
Immer ein Mix.
Ja.
Krass, die Mono habe ich gar nicht gesehen. Alles klar. Hey, dann sind wir eigentlich soweit durch und jetzt kommt die ultimative letzte Frage, die wir eigentlich immer stellen. Was ist dein größter Traum, den du gerne mal für dich realisieren möchtest?
Ich würde gerne mal eine Woche ins Schweigekloster.
Das ist einfach.
Gell? Das ist oft so, die einfachen Dinge. Würde ich echt mal machen. Ich glaube, da passieren krasse Dinge mit einem.
Das glaube ich auch.
Ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben. Also in der Tat, die Umsetzung, wenn du eine Woche Zeit hast von Familie und Beruf, dann ist die Umsetzung relativ einfach, weil das ist, glaube ich, ein kleines Geschäftsmodell der Klöster, bestimmter Klöster. aber interessant, ja. Hört dich Angst vor, muss ich sagen.
Aber da, wo die Angst liegt, liegt meistens das größte Potenzial.
Jetzt werden wir philosophisch.
Ja.
Sehr schön.
Super, deswegen, ein Sendungstitel.
Das ist zu lang, der Satz für einen Sendungstitel, aber eigentlich wäre es der, ja.
Genau, alles klar. Hey, Kette, super, vielen lieben Dank für die Stunde und 55 Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben. Genau, ist bei jedem bis jetzt so gewesen. Also wir drücken natürlich alle die Daumen weiter. Bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Und freuen uns auch auf das, was da immer kommen mag, egal was. Ist ziemlich geil. Ich habe heute gesehen, Schalke, Gästebereich ist mehr oder weniger ausverkauft. Ich habe keine Stehplatzkarte mehr noch, also nicht für mich, aber irgendjemand wollte noch eine und die war ausverkauft. Also das geht jetzt ratzfatz und ich glaube, das wird, das ist ein Spiel, wo ich mich persönlich drauf freue, weil ich diese Turnhalle so hasse in Schalke, aber ja. Das, genau. Aber hey, super, vielen lieben Dank für die Zeit, für die zusätzliche Zeit auch und nach Aufnahmeschluss wäre es schön, wenn du vielleicht noch eine Sekunde hier bleiben würdest.
Danke Marco, danke Kevin. Ja,
vielen Dank auch.
Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und für euch als Fans würde mich freuen, vor allem wenn es dann eben eventuell auch mal zeitnah nicht ganz so läuft, dass wir eben weiter gemeinsam da den Weg gehen und weiter Gas geben.
Da hast du, glaube ich, in Paderborn einen richtigen Verein gefunden, wo das möglich ist.
Genau. Ich glaube, es erwartet keiner die weiteren 8 Siege in Folge jetzt.
Dann stehe ich alleine damit, aber ist okay.
Aber wenn es kommt, ist auch nicht schlimm. Also, alles klar. Okay. Super. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Zeit und euch allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr das hört oder seht.
Ciao. Das wünsche ich auch.
Danke. Tschüss.